Bits und so.
Die Meinzel, wunderschönen Abend. Außerdem dabei vom iPhone-Blog.de Alex Olmer.
Guten Abend.
FSCK, Carlo Kaisemeck und Ailio Becker.
Guten Abend.
Schleswig Wölfle.
Guten Abend.
Abend miteinander. Schön, dass wir wieder vollständig sind. Wie Alex 4 Wochen in Dänemark verbracht hat in der Pre-Show.
Im Lego. 4 Wochen im Lego-Haus verbracht hat.
Und nie mehr rausgehen wollte.
In der Pre-Show natürlich. Ich wollte noch mal eine kleine Diskussion fortsetzen, die wir so ein bisschen angerissen hatten, als wir neulich über die Icon Factory gesprochen hatten und dass die so ein bisschen Probleme hat. Da hat sich jetzt seitdem noch entwickelt, dass die Käufer suchen für einige von ihren Apps, die sie jetzt auch loswerden wollen, wo sie halt die Lizenz am Source Code und an dem Intellectual Property verkaufen würden, damit sie da zum einen Geld reinholt, zum anderen, weil sie selber wissen, dass sie sich da nicht weiter drum kümmern werden können. Zum einen, eins von den Spielen war Frenzig, dieses war dieses mit den Zitrusscheiben, das war zum Beispiel eigentlich ganz nett, aber ist halt auch so wahrscheinlich so ein bisschen fertig. Also ich würde das jetzt nicht übernehmen wollen zum Beispiel, wahrscheinlich, weil es halt ein zu simples, kleines Spiel ist, ohne zu große Chancen auf Schlumpfbärenattacken.
Ja, das ist wahrscheinlich. Ich meine, der Gaming-Markt, der ist, glaube ich, so komplex und undurchschaubar. Die Großen, die werfen ja da auch einfach nur Geld rein, um Geld wieder rauszuholen. Das ist ja ein ganz anderes Geschäft. Und dann hast du wahrscheinlich ab und zu mal noch so ein bisschen, das gibt's ja jetzt auch. Oder vielleicht weiß Alex bessere Beispiele, aber gefühlt sind so diese kleinen Indie-Game-Hits, die gibt's zwar immer noch, aber ich habe immer das Gefühl, die werden immer weniger. Vielleicht täusche ich mich da auch einfach und die gehen bei mir nur mehr unter als
die passieren halt nicht auf einem iPhone, würde ich sagen. Die passieren auf anderen Plattformen. Ja. Die sind auf dem Playdate und auf dem Steam und sonst wo, aber halt nicht auf dem iPhone.
Ja. Es gab irgendwie Wheelie World, irgendwie so ein nettes Radspiel irgendwie und das hat mich extrem begeistert irgendwie von der Vorschau. Und dann sehe ich irgendwie Steam, Xbox, PlayStation eventuell noch, aber keine Plattform, auf der ich jetzt gerade unterwegs bin. Und auf Steam passiert extrem viel. Also da hast du halt größere Beteiligung und da kannst du leicht publizieren, du kannst Beta-Sachen veröffentlichen und kannst einfach mehr User reinholen. Ich meine, ganz viele Spiele, das muss man erstmal so ernsthaft sagen, sind einfach bekannt geworden, dass sie einfach als Beta frei publiziert haben und dann haben sie so einen Hype entwickelt und dann haben sie später mal monetarisiert. Das ist ja alles auch nicht im App Store möglich. Also das sind ja so Finanz- oder Finanzierungsmodelle, die einfach nicht vorgesehen sind. Daher macht die Plattform das halt auch aus der Perspektive unattraktiv.
Naja, aber eine Diskussion hatte ein Hörer reingeworfen per Private Direct Message, wie auch immer das auf Mastodon heißt. Wie heißt das denn? Heißt Specific People heißt das ja. Diese, also
Semi-Private Direct Message.
Ja, auf jeden Fall hat jemand geschrieben, so wie, eigentlich mit der Icon Factory, dass es da bergab geht, liegt ja auch eigentlich daran, dass es ja keine Icons mehr gibt. Icons sind ja auch tot. Icons bestehen ja heutzutage nur noch aus einer Form auf einem einfarbigen Hintergrund, so mehr oder weniger.
Die kommen ja jetzt wieder zurück mit Liquid Glass.
Auch nicht, weil der Icon Composer, könnte man auch argumentieren, dass der Icon Composer das Ganze halt nur mit 3 Formen auf einfarbiger Fläche macht. Die du übereinander legst. Und jetzt, ohne auf eure Telefone zu schauen, nennt mir mal ein schönes Icon, das ihr gerade irgendwie neulich, das euch aufgefallen ist, ins Auge gestochen ist. Das ist aber ein schönes Icon.
Ja, du hast einen Punkt. Du hast einen Punkt.
Nachdenken bitte.
Ja.
Ich meine, das letzte habe ich auf Mac eine Backup-Software, die hieß Parachute und die kam irgendwie von einer Woche oder so raus und die hat so ein ganz nettes Icon mit so einem NAS, das ist Network Attached Storage, das so an so Fallschirmen hängt. Mhm. Das fand ich super süß.
Das ist ein cooles Icon.
Das ist ein ganz cooles Icon, aber.
Aber mit den Mac-Icons ist ja jetzt auch vorbei.
Ja.
26.
Parachute-App für Blutspenden. Nein.
Parachute-Backup heißt es.
Okay. Nee, es gibt dieses schöne, fotorealistische, so ein bisschen verspielte Icon-Design, so wie mein Icon-Design auch, was man vielleicht, also hier mit unserem Oszilloskop irgendwie ablecken möchte oder auch nicht. Das ist ja auch schon eine Weile her. Also das ist ja zu iOS 3 Zeiten ist dieses Icon hier entstanden von Bits und so. 3, wir sind bei 26.
Ja. Also. Nicht 13, 3.
Ich musste das iPhone-Block-Icon ja mal ändern, weil der Home-Button nicht mehr existent war. Und den Home-Button habe ich rausretuschieren lassen. Beziehungsweise das Icon dann neu gestaltet. Aber der war dann überfällig.
Hier ist Parachute Backup. Das ist tatsächlich sehr schön. Das ist so ein kleiner Regenschirm, so ein Fallschirm, weiß-blau, sehr gut für Bayern. Und dann hängt unten dran so ein...
Natürlich. Bayerischer Backup. Das ist aber auch in Alex Herz, das hat er gar nicht gemerkt. Aber nee. Das ist so, weiß-blau, das ist so... Und dieses Eichen ist sehr schön.
Und unten dran hängt ein kleines NAS mit 3 Bays. Naja, aber es ist auch mit macOS und die Icons, die halt aus ihrem Rahmen rausgucken, die werden ja jetzt in dieses Gefängnis gesperrt. Ja, die kriegen nochmal einen Rahmen um sich herum gezeichnet, damit sie in so eine Art Squircle oder Roundrect eben reinpassen. Und die Apple-Eigen-Apps, die sind halt jetzt dann mit OS 26 auch alle sehr flach. Und da gibt es halt so kleine Feinheiten jetzt von dem Mail-Icon oder von der Invite-App mit den Konfettis und keine Ahnung, das ist aber alles sehr, sehr simpel, auflösungsunabhängig. Es sind einfach ein paar Formen. Und viele von den Apps von den großen Firmen, wenn du dir die anschaust, sind halt eine Form auf schwarz. Ja, also irgendwie GitHub, Speedtest, das ist alles einfach nur ein Vektor, schwarzer Hintergrund, fertig. Insofern ist natürlich schon irgendwie klar, dass das Geschäft so ein bisschen wegbricht, plus AI, dann ist halt irgendwie alles vorbei. Andere Frage ist halt auch, überlegt euch mal jetzt eine schöne App, die durch ihr Design auf dem iPhone raussticht, auch wieder ohne aufs Telefon zu gucken. Fällt euch was ein, wo ihr sagt, dass die macht mal wirklich was anderes mit den Textfeldern, mit den Listen, mit dem Interface, wo halt auch früher diese Apps glänzen konnten, die halt irgendwie hübsch hergerichtet waren. Jetzt nicht unbedingt mit dem Leder, so wie irgendwie, oder mit dem Filztisch wie Game Center damals. Aber es gab ja trotzdem gab es ja mehr Apps, die irgendwas aus sich gemacht haben. Einfach nur, weil es hübsch ist. Aber das ist ja auch irgendwie mit der Auflösungsunabhängigkeit und dem neuen flachen Style von iOS, seit iOS 7 alles weg.
Ja, ich weiß nicht, ob das mit iOS 7 wirklich alles verschwunden ist, wenn man sich so zurückdenkt an diese wilden frühen Twitter-Tage, in denen es diese wilden frühen Twitter-Clients gab, die ja ziemlich viel ausprobiert haben. Da waren schon viel spannender Kram dabei und da ist auch, glaube ich, viel von dem Kram, zumindest in meiner Erinnerung, aber vielleicht wäscht das da auch alles so ein bisschen durcheinander, aber auch viel natürlich nach iOS 7 noch passiert. Aber klar, also ich meine, Flat Design hat da sicher auch ein bisschen zu einem Einbruch gesorgt, was das Austoben anging, was Interfaces, was Bedienoberflächen angeht.
Ich meine, das, was damit ja immer zusammenhängt, ist die Bedienung an sich, nicht wahr? Es sind nicht nur die Optik. Und wenn der Entwickler halt irgendwie sich an Standardlisten orientieren kann und diese Standardkomponenten verwendet, die sind halt sehr leicht zu implementieren und wenn der nächste Schritt kommt, dann bist du auch schnell geupdatet und wenn du das alles selbst machen würdest, was ja in den frühen Tagen der Fall war, dann bist du halt technisch immer eingebunden, da nachzuarbeiten und das ist halt auch eine Schwierigkeit, muss man sagen. Also Q fällt mir ein als Podcast ab, die machen so nette Spielereien, dass irgendwie aus dem Icon, aus der kleinen Statusbar, wenn ein Podcast spielt, da fliegen dann so Noten oder so passende Icons, über was das Thema irgendwie gerade ist. Also so Apple-Logos fliegen dann da raus und so. Ist ganz süß gemacht, aber ich glaube auch schon, also es hat viel damit zu tun, dass auch das Listen und so, du willst ja dich an die Standardkomponenten halten, damit du halt auch schnell mit den Updates dabei bist. Und dieses Jahr ist halt ein großes dabei. Und wenn du da jetzt was, also wenn du jetzt eine App hast, die irgendeine eigene Geschichte da programmiert, dann bist du halt richtig beschäftigt diesen Sommer, da nachzuarbeiten.
Ja, also ich mit Twitterific zum Beispiel, da sind wir wieder bei der Icon Factory, als halt Twitter noch gab und Twitterific noch gab, das war für mich eine der Ausnahme-Apps, die wirklich auch herausgeragt haben, was halt die ganze Oberfläche, Funktionalität, da war ja alles vorhanden, Funktionalität, Design, die Art, wie praktisch die Timeline da untergebracht war und die Funktionen, die drum gebaut waren, aber auch das Design einfach von der Oberfläche. Das hatte zumindest in der Endphase haben die für mich so eine gewisse Perfektion an App, zumindest jetzt für diesen spezifischen Einsatzzweck. Also eine Social-App, die einen Feed-basierten Social-Media-Dienst durchjagt praktisch. Das fand ich schon ziemlich, ziemlich perfekt. Aber die war natürlich dann auch voll, die war ja eigentlich auch voll in dem flachen Design verankert natürlich, was damals ja gut gepasst hat. Und ich kann mir auch schon wieder schwer vorstellen, wie Twitterific zum Beispiel in die Liquid-Glass-Ära jetzt überführt werden sollte. Wir sehen ja jetzt schon, wie die auch Icon Factory mit ihren Apps anfängt, da Liquid-Glass-Elemente einzubauen und wie sie da diesen Schritt jetzt nach vorne machen. Und wir werden sehr spannend beobachten können in den nächsten Wochen und Monaten, wie andere Apps und Entwickler halt diesen Schritt jetzt halt auch mitgehen oder eben auch nicht mitgehen.
Und der eine Co-Founder von der Icon Factory hatte, ich habe denen das Video geschickt und geuntertitelt, so mehr oder weniger, damit sie da folgen können, und haben gemeint, das war alles nicht falsch, was sie gesagt haben. Es ist halt sehr frustrierend, das zu hören, so kurz zusammengefasst.
Ja, das glaube ich. Es ist, kann ich mir vorstellen, dass es frustrierend ist, ja.
Und aber auch mit dem, also ich habe nach der Sendung nochmal nachgedacht, was sollte man jetzt einer Firma wie denen zum Beispiel raten, die halt sehr tief in dem iOS und macOS Development Game drinstecken, aber auch in diesem Icon und Grafikdesign drinstecken. Ich glaube, mit dem Grafikdesign muss man so ein bisschen halt zurückschrauben und muss gucken, dass man halt Firmen, die es wirklich nötig haben, mit ihrer iOS UX berät und sagt halt, okay, guck mal hier, Prime Video, ihr könnt nichts. Geht bitte weg, ganz weit weg, woanders hin, und wir sagen euch mal, wie ein Videoplayer funktioniert, wie eine Liste funktioniert. Das ist es zum Beispiel clever, dass alle Listen 5 Sekunden blockieren, wenn man ans Ende gescrollt hat? Nein, ist dumm zum Beispiel.
Ja. Sehr gut, das treibt sich ja irgendwelche Engagement-Matrix nach oben.
Naja, und das... Solche Sachen, glaube ich, da sind sie sehr stark, und die haben ja Marzipan gebaut, bevor es Marzipan gab. Mhm. Die haben ein iOS-SDK sich zusammengesteckt, bevor es ein iOS-SDK gab.
Ja, das ist schon ziemlich wild, wenn man sich das überlegt, dass, wie tief involviert die in diesen ganzen Geschichten schon waren, zu Zeiten, als andere noch nicht mal drüber nachgedacht haben, irgendwie Software fürs iPhone zu entwickeln.
Und ich glaube, wenn die den Wagen rumreißen, dann wird das schon. Bei denen jetzt zum Beispiel. Aber allgemein ist die Frage so, wie sieht das mit diesem liebevollen, handgestrickten Design für solche Apps aus? Findet man das bei Apple noch irgendwo? Ja, weil da ist auch so mehr oder weniger Kraut und Rüben. Vieles ist halt jetzt durch Liquid Glass angefasst worden, aber nicht unbedingt jetzt besser benutzbar. Es ist halt jetzt shiny. Ja, und irgendwie sieht vielleicht cool aus oder auch nicht, aber allein shiny reicht ja nicht. Das ist ja nicht abendfüllend.
Ja, also der Button, eine E-Mail auszudrucken, der ist in der E-Mail-App ist immer noch unter Reply. Also ich meine, ich weiß nicht, ob der immer noch nicht gefunden wird oder, also da ändert sich zum Beispiel auch nichts.
Safari, wer druckt denn E-Mails aus?
Der sollte aber auch so versteckt möglich sein.
Moment mal, also Kalenderwochen, E-Mails ausdrucken natürlich nur als PDF. Also als PDF muss man Sachen sichern. Drucker ist kaputtes Thema einfach. Aber Safari ist frustrierend, mit der ich versuche ja nicht umzustellen auf die andere Menüleiste. Ja? Ich versuche ja, mich an der Standardvorgabe zu halten. Und die ist ernsthaft frustrierend mit diesen mehreren Klicks, die du bis zum Teilmenü brauchst beispielsweise. Also das ist, ich kämpfe damit, sagen wir es mal so. Ich kämpfe damit sehr, und ich hoffe auf die nächste Beta und die Änderungen, die eventuell damit einhergehen oder halt auch nicht.
Ja, oder auch nicht. Das ist tatsächlich interessant. Weil in Safari muss ich ernsthaft sagen, dass ich das nicht ausgehalten habe und sofort wieder zum der vorherigen Variante zurückgekehrt bin. Und die wollte ich mich wirklich nicht aussetzen. Ich meine, sie haben da, glaube ich, ein, zwei Sachen haben sie dann nochmal nachgebessert in der Beta, dass man an irgendwas, ist man ein bisschen besser da dran gekommen. Und es gibt ja in Safari unglaublich viele von den versteckten Gesten, die halt, also irgendwie du wischst über die Adressleiste nach oben, um dann zu der Tab-Ansicht zu kommen und deinen offenen Seiten oder offenen Tabs. Also da gibt es viele Elemente, die da sind, die halt sehr versteckt sind, die auch vorher schon sehr versteckt waren, aber die halt essentiell sind, gerade bei diesem ultra reduzierten Design, weil du, genau, aber fürs Sharing-Menü bist du natürlich, also zumindest kenne ich da keinen Trick, wie man da schneller rankommt. Weil vielleicht, ich weiß nicht, ob da Apple sich Gedanken drüber gemacht hat und auch so durchgeschaut hat, wie viele Leute benutzen halt Button XYZ und dann sich überlegt hat, welchen Button sie da rauswerfen oder hinter drei Menüs packen oder sich einfach, dass irgendjemand sich ausgedacht hat aus aus dem Bauch heraus. Ist mir relativ unklar, muss ich sagen. Aber das habe ich, das war mir auch zu, das war mir zu viel des Guten. Ich bin zu großer Respekt, dass du das bis jetzt durchgezogen hast, weil das sind ja jetzt schon ein paar Wochen. Das hätte mich doch sehr frustriert.
Aber die Frage ist ja, wenn Alex 4 Wochen im Legoland gestanden
ist. Achso, okay, dann war es wahrscheinlich alles egal im Urlaub so. Oh,
wie Tabs im Safari. Einer reicht.
So ein Legoland-Bauplan drauf.
Ja, aber die Frage ist, hast du dir, also ich kenne die Antwort, aber du hast ja, bist mit der Beta jetzt durch die Zeit jetzt gegangen und
durch die Zeit gereist, könnte man fast sagen.
Ja.
Aber die Frage ist, was denkst du über dieses Hin und Her zwischen Glas, also durchsichtiges Glas, Liquid Glas und jetzt Milchglas und zwischen Beta 2, 3 und 4 dieses Hin und Her? Siehst du da einen Sinn oder ist es nur, haben sie ein falsches Bit gesetzt?
Nee, ich sehe da schon Sinn. Also es wirkt so ein bisschen gegen die Wand werfen und mal schauen, was irgendwie sich gut anfühlt. Und das öffentlich zu tun, ist auch interessant. Und ich glaube, du kannst gut dafür argumentieren, dass das auch noch ein bisschen Zeit gebraucht hätte. Aber letztendlich muss es halt mal raus. Und jetzt ist es raus und jetzt bin ich gespannt, wie lange das wirklich dauert. Weil, also ich glaube, wir sind uns sehr einig, dass wenn jetzt dieses neue iPhone in 6 Wochen vorgestellt wird, dass dieses Liquid Glass nicht fertig ist. Also in keinster Weise irgendwie, also es wird schon fertig sein müssen irgendwie, aber das ist nicht die Version, wie sich die Apple vorstellt, sicherlich. Und da bin ich mal gespannt, wie lange es dann wirklich bis ins übernächste Jahr rein dauert, bis wir da zu einer Version kommen, wo du sagen kannst, ja, das hat sich jetzt etabliert oder das ist jetzt irgendwie ein bisschen etablierter, fühlt sich an oder so, weil es fühlt sich halt immer noch alles so wie bei den Legoland, weißt du, so falsch gesetzte Bausteine so ein bisschen an, so, die auch mal gerne, wenn ich was baue, so zusammenknallen. So. Also es fühlt sich noch nicht einfach kohärent an und irgendwie aus einem Guss, sondern es fühlt sich halt irgendwie an, irgendwie man kann es nicht so richtig greifen. Also man kann es ernsthaft noch nicht so richtig greifen. Es ist halt alles neu und es verwirrt zuerst. Aber wenn du wie im Urlaub, was ideal dafür war, ein bisschen Zeit hast, da länger drauf zu schauen, dann fällt dir schon auf, so bei manchen Sachen steckt auch nicht viel dahinter. Also bei manchen Sachen ist einfach nur, sieht hübsch aus. Bei anderen Sachen, also es steckt trotzdem viel Funktionalität drin, aber da muss man, glaube ich, ganz klar unterscheiden, was ist die Funktionalität an diesem Release und was ist die Optik. Und die kommen manchmal noch nicht zusammen. Also die kommen wirklich noch nicht zusammen.
Es ist halt, das Interessante ist halt dadurch, dass sich ja vor allem von der Optik her was ändert und funktional zwar auch, also ich meine, manche Elemente sind halt durchaus an einem anderen Ort und manches, was die Menüs angeht, ist auch anders aufgebaut als vorher. Aber es ist ja nicht so, als würde sich von der Bedienung oder ich meine, wir hatten ja zum Beispiel beim iPhone 10 diese Schritte halt, als der Homebutton weg war, wo sich neue Gesten dazugekommen sind und diese manche Elemente auch an bisschen neu angeordnet haben. Und das passiert ja mit Liquid Glass eigentlich gar nicht. Und das meiste ist, also wenn du jetzt ein Gerät mit iOS 18 nimmst, das auf iOS 26 aktualisierst, dann musst du dich nicht furchtbar neu orientieren, was die Bedienung angeht. Eigentlich gar nicht. Es gibt natürlich so ein paar Kleinigkeiten, aber das ist was ich immer extrem spannend finde und was ich dieses Jahr besonders schlecht abschätzen kann, ist, was halt passiert, wenn dieses Update auf hunderte von Millionen von Geräten kommt und was dann wie Leute halt darauf reagieren. Da gibt es wahrscheinlich eine Reihe von Leuten, denen das erstens völlig egal ist, die auch den Unterschied, die ihr vielleicht irgendwann sehen, oh ja, die Buttons sind ein bisschen, da spiegelt sich irgendwie was an den Rändern von den Buttons oder ist irgendein runder Kreis. Ich meine, wie viele Leute machen sich Gedanken halt über Interface-Design oder wo die, ich meine, klar, wenn Leute was nicht lesen können, aber rennen da halt so viele rein am Schluss, das ist mir noch sehr unklar alles.
Noch ja, würde ich sagen. Also noch rennst du da sehr, sehr oft rein. Also wo ich mich immer wieder wundere, so, das ist jetzt nicht lesbar beispielsweise. Auf der anderen Seite musst du natürlich sehen, die Leute leben ja natürlich nicht im Betriebssystem, sondern die leben in WhatsApp. Apps. Ja, genau. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Anzahl der Beta-Versionen, die das neue Design schon zeigen, sind begrenzt. Ja, ich habe ein bisschen Einblick, aber sie sind begrenzt. Und deswegen lebe ich auch noch in alten Apps. Ja, in alten Apps und kann noch nicht so wirklich abschätzen. Also weil da wird dir der Boden unter den Füßen weggezogen, so ein bisschen. Ja, nicht im Betriebssystem, weil auf den Homescreen, da schauen wir vielleicht so, also längere Zeit so. Aber die Leute bewegen sich ja von App zu App.
zum Beispiel Marco Arment hat getwittert, sowas wie, er hat irgendwie diese Playback-Controls oder sowas in Liquid Glass reingesetzt und das, die Animation hoppelt so ein bisschen, die läuft nicht rund. Mhm. Und er sagte, so kann er das Liquid Glass nicht shippen, weil es halt zuckelt, die Animation von Apple aus irgendwie nicht rund läuft. Habe ich ihm auch geantwortet, so, ist alles cool, aber es ist scheißegal, weil Overcast hat, kann immer noch nicht MP3s runterladen. Das wäre wichtiger, MP3s runterzuladen und sich dann um die Liquid Glass Geschichte zu kümmern. Meine Meinung jetzt.
Du hast das freundlich ausgedrückt.
Ein bisschen. Aber,
aber bin mir nicht sicher, ob er das freundlicher ausgedrückt hat.
Aber doch, ich habe den Tweet
nicht gelesen. Gelesen. Überprüft.
Aber nee, du hast natürlich einen Punkt, weil daran kannst du nicht wirklich was, also du solltest wirklich Sachen wahrscheinlich angehen, die du ändern kannst. Hm. Also, ja. Ernsthaft, also du.
Und du kannst ja auch nicht wissen, ob jetzt diese Animationsbug, ob der so wirklich dann shippt und ob der vielleicht.
Ja.
Das ist halt bei Apple auch noch nicht fertig. Das sehen wir auch, dass die noch nicht mit ihrem Kram fertig sind. Die sind noch nicht mit dem visuellen Design fertig und die sind noch nicht fertig, dieses Design zu implementieren für sich selber und in den SDK zu packen für die Third-Party-Entwickler. Ja. Und das hatten auch ein paar Entwickler geschrieben, so auf so ein sich bewegendes Ziel zu designen, ist halt auch schwierig, wenn du nicht mal weißt, wie es denn gehört. Wenn du keine Vorgabe hast vom System, so, aha, ich mache meine Menüzeile so wie die von Safari, dann ist alles gut. Geht halt nicht, wenn du die Vorlage noch nicht hast, wie das zu funktionieren hat, weil es die selber auch noch nicht wissen. Mit dem Design in Apps ist halt viele von den großen Apps sind halt Cross-Plattform-Apps und die sehen halt auf beiden Plattformen irgendwie mehr oder weniger gleich aus. Und gleiche Frage an Basti. Sag doch mal so eine richtig schön designte Android-App, wo du sagst, aha.
Das ist sehr, sehr lustig. Ich habe mir dieselbe Frage nämlich auch schon gestellt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie finde ich das jetzt raus? Mal außer, ich mache sie auf und habe gegoogelt. Und suche Most Beautiful Android App 2025. Und die Ergebnisse sind literally Most Useful Android Apps 2025. Es werden einfach keine schönen Apps gelistet. Was primär daran liegt, dass die halt alle gleich aussehen. Und also ähnlich ist es ja bei iOS auch. Ne? Es gibt super viele praktische Apps, aber so ein richtiges Hidden Gem, was einfach wahnsinnig schön ist, suchst du da halt vergebens. Also ich bin natürlich zusätzlich noch die Hardcore-Fraktion, ihr erinnert euch, also meine lieblingsschönste Android-App ist mein Launcher, der dafür sorgt, dass man so gut wie nichts sieht von diesem ganzen Betriebssystem.
Genau, also sozusagen der Liquid-Glass-Launcher.
Liquid-Glass-Launcher, genau. Und der macht mir sehr, sehr viel Freude, aber ich sehe natürlich schon ein, dass das, also your mileage may vary. Also da gibt es sicher Leute, die finden das halt wieder nicht schön. Und so völlig überbordende Apps, wie Timo gleich nochmal drauf zurückkommen wird, die gibt's, also die habe ich bisher nicht gesehen und das geht aber irgendwie auch klar.
Ja, schon. Also vieles von dem Zeug, was man macht, ist halt auch, das muss nicht schön sein.
Ja, ja?
Also irgendwie, wenn du jetzt eine Pizza bestellst, es muss nicht schön, es ist schöner, wenn es schön ist, aber am Schluss willst du ja nur die Pizza haben. Und wenn die App hässlich ist, aber die Pizza gut, das haben wir zum Beispiel hier in FFB, eine Pizzeria, die hat eine hässliche App, aber gute Pizza. Ja, stelle ich lieber bei der, als bei der, die eine schöne App hat.
Also selbstverständlich. Ich dachte, wir sprechen über die Schönheit der Pizza, aber wir sprechen über die Schönheit der Apps natürlich.
Ja. Gab es da nicht auch mal so mit dem Friseur irgendwie? Du gehst zu dem Friseur, der irgendwie nicht die Haare schön geschnitten hat oder andersrum, weil der sich von dem anderen Friseur die Haare schneiden lässt oder so. Da gibt es, glaube ich, so Strategien.
Ich dachte, das waren Schönheitschirurgen. Wenn die ganz oder schlimm
so,
aussehen.
Oder so.
Nicht sicher.
Ja, aber es ist aber Zeit für einen Shoutout für unseren Hörer Clemens. Den hatte ich ja schon mal erwähnt und der hat diese sehr schöne App gemacht, The Art of Fauna. Mhm. Das ist so ein Puzzlespiel, wo du so Puzzle legst mit so Tierchen, Zebras, Vögel, wie auch immer. Und der hat für diese Anstrengungen hier von Apple den Apple Design Award bekommen dieses Jahr. Mhm. Weil Apple würdigt schöne Apps, baut aber selber keine mehr. Das ein bisschen lustig ist. Und er hatte, glaube ich, sowieso einen sehr guten Trip nach Kalifornien, sich den Würfel abholen. Das ist auch schon sein zweiter Würfel. Also er übertreibt ein bisschen, finde ich. Aber, genau. Schon. Aber zum Beispiel, jetzt nichts gegen die App und so. Die ist sehr schön. Die ist ganz toll gemacht. Ja. Aber die wird jetzt wahrscheinlich nicht die Gaming-Kategorie auf dem App Store umkrempeln. Mhm. Wahrscheinlich. Also das ist jetzt wahrscheinlich einfach nur schön, weil sie schön ist und die hat den Preis bekommen und ist accessible bis zum Umfallen. Mhm. Aber die wird halt jetzt nicht irgendwie Stückzahlen verkaufen. Die macht halt jetzt nicht irgendwie Klar. Candy Crush platt. Also wäre schön, aber wird halt nicht. Ja? Ja. Und auch zum Beispiel hier, jetzt anderes Ding mit Vögeln halt, der Tiny Wings, der war aber auch noch schön dazu. Und da hat es damals gereicht, dass Tiny Wings nur schön war, ein schönes Spiel war mit einer schönen Schwierigkeitskurve und toller Musik und Geräusch. Und das hat dann gereicht für Riesenerfolg und einen Euro und der kann jetzt auf der Insel liegen.
Ja, aber Tiny Wings war ja auch echt ein Ausnahmephänomen, muss man sagen, weil das wirklich ein Kunstprojekt war. Das war ja wirklich wie ein Gesamtkunstwerk letztlich, das Spiel. Und ich meine, wir haben ja gesehen, was dann danach kam. Dann kam halt Flappy Bird und das war dann das Signal, okay, jetzt ist einfach Feierabend. Also es geht halt auch einfach hingerotzt. Obwohl Flappy Bird muss man ja auch, das war ja auch irgendwie, hat ja auch eine sehr lustige Geschichte da drumherum oder traurige Geschichte irgendwie auch. Da sind die Stufen waren schon komisch. Also das, ja, du siehst so, das Hoch und Tief waren da sehr nah beieinander. Und ja, ist auch interessant. Tiny Wings ist halt auch wieder ein perfektes Beispiel, weil das natürlich auch zu einer App-Store-Zeit gewesen ist, als noch die Möglichkeit gab, glaube ich, solche Ausnahmeerscheinungen von fantastischen Apps zu geben, die dann auch tatsächlich die Chance hatten, halt ein extremer Hit zu werden. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das Tiny Wings 2 oder was das dann war, das kam ja dann auch bei Apple Arcade und war in den Charts irgendwie auf Platz 97 oder so, obwohl es jeder, der es zumindest halt abonniert hat, kostenlos runterladen konnte. Also das sind natürlich auch ganz andere Welten aufgegangen und eine ganz andere Art von großem Publikum aufgekommen, die sich vielleicht dann an so eine Art von Spiel auch nicht mehr so drüber herstürzen, wie das halt einstmals gewesen ist und warum halt das erste Tiny Wings so ein extremer Erfolg gewesen ist damals.
Aber mir wäre es noch wichtig, dass nicht hängen bleibt von der Diskussion jetzt, dass es keine schönen Apps mehr gibt, weil dem würde ich nicht zustimmen. Hm. Es gibt eine große Bandbreite von wirklich Apps, die ich niemals im Leben anfassen würde, bis Apps, die ich einfach gerne verwende. Und man kann dann über die Details sicherlich streiten, aber die Spannweite ist schon sehr groß. Also zwischen guten Apps und oder gut designten Apps und wirklich grausamen Apps. Also da mache ich deutliche Unterschiede. Die sind mir sehr wichtig.
Und das Design kann sich ja auch auf ein Informationsdesign beziehen. Ne? Also wenn auch eine App, die auf einem sehr kleinen, beschränkten Bildschirm trotzdem komplexe Dinge widerspiegeln kann. Also jetzt hier Chat hat rausgesucht, irgendwelche Finanz-Apps, so Mint und Robinhood und irgendwelche Aktiengeschichten. Das sind eigentlich Sachen für sehr große Bildschirme. Wenn man das trotzdem hinbekommt, diese Informationen auf einen kleinen Bildschirm zusammenzudampfen und dort die Information über solche Daten einfach auch kompakt und mit einem Blick zu erfassbar zu machen. Und das kann auch was wert sein. Das ist auch schwierig. Ja, da scheitern, wenn du dir die ganzen Sparkassen und irgendwelche Blödsinnsbanken anschaust, so, die scheitern ja daran, deinen Kontostand anzuzeigen. Oh. Und zeigen erstmal, während sie laden, 0,00 an. Das ist doch nicht nett.
Bei manchen ist es gut, wenn 0,00 dasteht. Manchmal ist es schlecht.
Ja. aber solche Sachen sind schwierig. Also es ist natürlich schwierig zu beziffern und zu sagen, so hier, diese App bekommt jetzt, also bei Art of Fauna ist klar, das ist eine schöne App, die ist schöne Bilder, schön umgesetzt, schön mit Musik und dynamische Musik und all. Diese ganzen, belohnt auch Apple gerne mit einem Würfel, wenn da alle Apple-Technologien irgendwie reingebaut sind, dass du zeigst, dass du auch demonstrierst, was der SDK irgendwie hergibt. Aber wie überzeugst du jetzt, wenn du beim Pizza-Lieferanten-App Entwickler sitzt, deinen Chef, dass sich das lohnt, da mehr Geld reinzustecken und vielleicht noch einen Icon Factory zu besorgen, um da über die UX drüber zu gehen, wie man die Pizza bestellt. Die Leute haben Hunger, die bestellen die sowieso.
Ja, klar, aber erinnere dich mal an also ich meine, ich möchte jetzt auch nicht zwanghaft nach Argumenten suchen, aber erinnere dich mal an die Geschichte mit Lux, dem Haylight-Team, die da diese Kino-App, diese Video-App verpackt haben mit so einem, du packst diese aus, die App, und siehst irgendwie virtuelle Reißverschlüsse irgendwie ab und so weiter. Das war ein Gesprächsthema, weil es einfach nett war. Und, und so machst du halt irgendwie, also es bleibt halt in Erinnerung so ein bisschen. Also solche Apps, die dann schön designt oder verpackt sind mit einem coolen How-to Intro irgendwie, das bleibt schon in Erinnerung und das macht einen Eindruck. Und das, ich glaube, das sind auch Apps, die löscht du da nicht so leicht. Also das, man findet schon Argumente, glaube ich, wenn das irgendeine Priorität sein sollte bei Pizza-Apps, dann müssen wir uns nichts vormachen. Also es sind keine andere Prioritäten. Aber es gibt, glaube ich, durchaus ein Mittel irgendwo in der Mitte, so Apps, die irgendwie schon das Interesse oder das Kapital hätten, da mehr reinzustecken. Und die könnte man, glaube ich, in dieser Hinsicht auch überzeugen, weil das bleibt dann eventuell in Erinnerung oder das hinterlässt einen guten Eindruck und dann löscht du die nicht sofort.
Wenn wir jetzt den finalen Release irgendwie, jetzt Beta 5 müsste dann kommen, 6 ist der RC und dann ist vorbei wahrscheinlich, so mehr plus minus, ne? Also es jetzt in sehr kurzer Folge kommt, dass wir haben irgendwie sowas wie wahrscheinlich 5 Wochen bis zum neuen iPhone-Ankündigung oder so, in der Hausnummer. Die Leaks sind intensiv genug, das ist relativ klar, was da so kommen wird. Wie sie jetzt in welchem Endzustand Liquid Glass raustun und wie dann der Zustand ist von dem SDK zur Punkt 0, das ist dann interessant zu sehen. Es ist interessant zu sehen, was wir letztes Mal auch schon besprochen haben, wie viele Entwickler ziehen diesen Kompatibilitätsschalter, damit sie den alten Look bekommen. Und Jordan Smith hatte heute noch rausgesucht, du kannst auch pro Plattform kannst du den Schalter ziehen. Das heißt, du kannst jetzt als Entwickler sagen, meine iPhone-App kommt schon mit Liquid Glass, aber iPad nicht und Mac auch nicht. Kannst du sagen, so hier, das teilen wir jetzt und das ist dann trotzdem noch im Code ein Riesenspaß so insgesamt, aber es geht irgendwie. Ja, und dann halt die Frage, wie lange lässt Apple den Entwicklern diesen Schalter? Also jetzt angesagt ist ein Jahr, aber kann halt auch sein, dass sie den verlängern müssen.
Was vor allem irritierend ist an dem, an der Folge dieses Schalters, ist, finde ich, gar nicht so sehr, dass vielleicht die App selbst per se noch das alte Design hat, was halt auch Knöpfe und Bedienelemente angeht, sondern ich finde es eigentlich besonders irritierend jetzt, dass du zwei Tastaturen hast. Die alte Tastatur und die neue Liquid Glass Tastatur. Die ist jetzt nicht furchtbar anders als die alte Tastatur, aber sie ist anders. Und es ist total komisch, in einem Betriebssystem diese verschiedenen, also ich meine, wer zwischen verschiedenen Tastaturen wechselt, der kennt das, die ja auch teilweise sehr schroff sind. Ja, also wenn du dazu irgendwie wechselst zwischen den verschiedenen Tastaturen, irgendwelche Dritttastaturen installiert hast, die sehen ja extrem unterschiedlich aus. Und das kann, ich empfinde es immer als sehr, sehr irritierend, zwischen diesen Tastaturen zu wechseln. Und jetzt hast du eben im Betriebssystem diese alte Tastatur, die neue Tastatur und springst halt je nach App zwischen denen hin und her. Das ist so ein bisschen suboptimal schon oder zumindest verwirrend. Und das ist was, glaube ich, wo auch normale Nutzer dann am Schluss drüber stolpern, weil du merkst einfach, da stimmt jetzt irgendwas beim Tippen nicht oder es ist irgendwas nicht genau so, wie ich mir das vorstelle oder wie mein Kopf das in Erinnerung hat, weil es halt die alte Tastatur ist oder eben die neue Tastatur. Ja, das sind natürlich Sachen, die auch jetzt einfach Zeit brauchen, um sich dann zurechtzuruckeln.
Ist die Frage, Tim Cook hat im Quartalszahlen-Call gesagt, dass die Beta von iOS 26 die beliebteste ever.
Natürlich.
Bei weitem.
Ja.
Was heißt das?
Natürlich.
1,1 Millionen statt 1,0 Millionen Leute, oder? Egal, aber viele Leute haben das jetzt aus Neugier irgendwie installiert, weil sie sehen wollten, wie das jetzt aussieht und die haben jetzt diesen aktuellen Zustand. Ich habe es noch nicht. Ich überlege mir auch, wann jetzt der Zeitpunkt ist, für mich das zu installieren, weil ich mag ein stabiles iPhone, das nicht ruckelt und das verhältnismäßig okay Akkulaufzeit hat, die auch durchaus besser sein könnte. Aber die Frage ist so, wenn das kommen sollte und es spricht sich dann auf TikTok rum, das ist irgendwie toll oder Schrott oder langsam oder killt deinen Akku, veranlasst das Apple dann irgendwie noch was dran zu drehen oder wann pushen sie wirklich an die große Masse von Leuten dieses Update raus? Weil Alex wird auch berichten können, wie das ist, wenn so ein Update schief läuft.
Möchtest du, dass ich berichte von dieser traurigen Begebenheit? Also ich meine, Beta-Phase, da ich bin nicht mal, ich bin nicht enttäuscht, ich bin nicht frustriert, überhaupt nicht, weil das passiert ja halt in der Dev-Beta-Phase. Also ich bin auf dem Dev-Beta-Pfad und nimmst du halt in Kauf, dass es einfach von heute auf morgen einfach kaputt gehen kann. Wie es dann kaputt gegangen ist, war ein bisschen schade, weil ich habe Beta 4 von dem Dev-Pfad, wie gesagt, eingespielt Und dann ist er auch ganz normal hochgekommen und sagte, hier, hallo, hier, hello, Glas und mach Continue und dann drück Continue. Habe ich Continue gedrückt und dann wurde der Bildschirm schwarz. Und ich sehe halt unter dem Bildschirm, da gibt es einen Button. Weißt du, so weiter. Ich könnte den drücken, aber ich komme nicht dran, weil der Bildschirm schwarz ist. Und dann habe ich weiter Neustart gemacht und was auch immer. Und es ist immer diese erste Phase, funktioniert super. Dann Hello in Glas kommt und der Button verschwindet unter dem schwarzen Bildschirm. Und dann war mir irgendwie klar, so, ja, das also kannst du drehen und kannst du dich ärgern, weil du, weiß nicht, da gerade im Urlaub unterwegs bist und nichts Besseres zu tun hast oder was Besseres zu tun hast, als das neu einzuspielen, aber da bist du nicht rausgekommen. Also es war einfach dann, hat aktualisiert, aber da war es ein Button irgendwie, um das zu bestätigen, zum Weiterzukommen und dann bin ich nicht rangekommen. Und der Bildschirm an sich ging, weil die Statusbar oben mit der Uhrzeit und so weiter, die war knackescharf eingeblendet. Das Rest des iPhones war nur schwarz. Na, und dann habe ich es halt platt gemacht und da dachte ich mir, entgegen meiner sonstigen Philosophie, weil jetzt ist nicht der Zeitpunkt, ein iPhone neu aufzusetzen, weißt du?
Wir sind nicht immer ein Zeitpunkt, das iPhone neu aufzusetzen.
Ja, eigentlich schon. Aber ich war im Urlaub und ich dachte mir so, du musst zum Beispiel, also ich bin dann so an ich habe mir da so ausgemalt, so, okay, du hast keine Flugpässe zum Beispiel, du hast keine Apple Wallet, du hast kein Geld. Du hast keine Reisemöglichkeit und so weiter.
Ja, ja.
Du bist mit der Familie unterwegs. Dachte ich mir, okay, gehe ich den harten Weg, das Backup einzuspielen. Und habe das Backup eingespielt, das iCloud-Backup, weil das das Einzige, was verfügbar ist für mich in der Situation. Mhm. Und das Backup einspielen hat auch wunderbar geklappt. Es hat wunderbar, war ich total begeistert von dem Prozess. Und dann, weißt du, alle Apps tauchen dort auf, wo sie waren und so weiter. Und alle Daten schienen irgendwie da. Und es war schnell, das war irgendwie in 2 Stunden erledigt. Und das war, weißt du, es war alles gut für. Und dann fingen aber diese Apps, die überall erschienen, die fingen nicht an, runterzuladen. Die waren einfach so ausgegraut und so, ja, und dann dachte ich, ja, App Store, jetzt, let's go, weißt du, die Daten sind schon da, jetzt ist dein Zeitpunkt. Und dann der App Store war so, nö, keine Lust darauf, Apps runterzuladen. Und dachte ich, wie Apps runterladen, muss doch gehen, so, ja. Muss doch, tipp. Und dann, was ich halt gemacht habe, App Store ein, ausloggen, auch nichts gebracht. App Store hat einfach keine Apps runtergeladen. Und was dann auffiel ist, als ich mich ausgeloggt habe, ist mir aufgefallen zum Beispiel, dass ich 2, 3 Apps habe, weil ich in einem anderen Land wohne, die aus einem anderen App Store sind. Mhm. Und es sind echt nur eine Handvoll. Es ist halt meine Banking-App hier, es ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine Banken-App, keine Ahnung, die nur hier aus dem finnischen App Store geladen werden kann. Und anscheinend hat dieser Multi-App-Store-Prozess, Login-Prozess nicht funktioniert, sodass er auch den deutschen App-Store gekillt hat und alle meine anderen Apps nicht geladen haben.
Ist ja auch wild, ja.
Das ist wilder Bug, aber ich habe wirklich alles probiert und er sagte halt immer zum Beispiel, ja, du bist jetzt erfolgreich eingeloggt im finnischen Account, aber ich lade trotzdem keine Apps. Und und dann war das halt diese Beta 4, wo dann 2 Stunden später nach der Veröffentlichung die Beta 4 in einer zweiten Version ausrollte. Und ich dachte mir auch so, interessant. Vielleicht, also die beschreiben ja auch keine Probleme und so weiter. Oder das ist, ich habe nicht gelesen irgendwo, dass das jetzt der Auslöser war, aber ich bin halt in so ein Problem reingelaufen, das sich nicht lösen ließ, als das Gerät neu aufzusetzen. Und dann habe ich halt angefangen. Dann habe ich halt angefangen, es von neu aufzusetzen. Und mir macht das ja prinzipiell Spaß, aber jetzt ist einfach eigentlich der falsche Zeitpunkt dafür, weil ich das im Herbst mit dem neuen Gerät gerne mache. Aber mit dem iPhone ist das auch kein Problem. Also im iPhone tut mir das nicht sehr weh. Mit anderen Computern schon.
Lass uns noch kurz bei den Quartalszahlen bleiben, weil Basti sich natürlich schon die Business-Krawatte angezogen hat.
Das ist nötig.
Also von hier aus sieht es aus wie mit Quetscheentchen voll, aber es kann täuschen, ich sehe dich nicht so groß hier. Es sind Quetscheentchen.
Es sind Quetscheentchen. Okay. Natürlich sind es Quetscheentchen. Weil nur das, dann ist es wirklich das Business.
Ist das Business-Quietsche-Entchen?
Das ist ein Business-Quietsche-Entchen, natürlich. Also ich bin ja im IT-Umfeld unterwegs und da ist eine Rubber Duck ja ein Ding und deswegen ist es einfach Business-Quietsche-Entchen. Und für Quartalszahlen gibt es einfach auch nichts anderes, was passender ist.
Die lassen sich wahrscheinlich relativ gut zusammenfassen. Apple verdient überraschenderweise immer noch einen Haufen Geld. Bestes Quartal von dieses Quartal seit immer und Dingens, egal. iPhone läuft sehr gut. iPhone läuft so kurz vor Release des neuen iPhones immer noch so gut, dass die Leute wahrscheinlich, ist das noch dieser Effekt von den Zöllen, dass Leute iPhones gehamstert haben?
Also ein bisschen hat das auf jeden Fall mit reingespielt, aber das war schon, muss schon mehr gewesen sein als iPhone-Hamsterkäufe. In den USA, die gab es ja definitiv. Mhm. Also irgendwie hat die Apple, ich glaube, die haben es auch kurz angesprochen, dass sie das gesehen haben. Aber ob das jetzt ausschließlich, es war ja doch spürbares Wachstum, also doch deutlich mehr, glaube ich, als jetzt, wenn da ein paar wie verrückt in den USA sich noch ein iPhone zum vermeintlich alten Preis gekauft haben.
Wegen den Hamstern und letzter Folge nochmal habe ich nachgeschaut, weil mich hat das jetzt nicht richtig interessiert, aber ein bisschen interessiert. Um wie viele Hamster ging das denn bei Intel in Magdeburg? Und ich habe verschiedene Angaben gefunden, aber es sind zwischen 8 und 50 Hamster gewesen.
8 ist relativ überschaubar.
Und nur am Rande, weil mir gerade wieder Hamster in den Kopf gekommen sind. Und ich fand diesen AI-Hamster, der da arbeitet und seine Fabrik ist nicht da, fand ich zum Beispiel sehr gut.
Also wäre gut, wenn es 8 Hamster wären, dann wäre es wenigstens ein Hamsterbald. Daher hoffe ich einfach darauf.
Auf jeden Fall, iPhone verkauft sich gut und das läuft soweit. Ansonsten die Bemerkungen nicht so tierisch interessant, außer dass sie durch die Zölle jetzt irgendwie 800 Millionen auf der Rechnung stehen haben für irgendwelchen Kram, den sie importiert haben. Dann sagen sie, okay, wir wollen jetzt den Kram dann doch in Indien bauen. Dann sagt der Dingens hier, der Chef sagt dann, nee, hier, Indien ist doof. Aber okay, gut.
Ja, das war ungefähr Wortlaut. Aber man blickt ja sonst nicht tiefer rein, aber ich weiß, gefühlt haben die schon sehr viel nach Indien geschifft, oder? Also ich meine, das gibt es ja einige, also diese 900 Millionen Mehrkosten und so weiter mal dahin, das scheint mir recht wenig, so als, also der muss schon viel aus Indien nach Amerika gekommen sein. Also Indien müsste eigentlich wahrscheinlich Amerika beliefern, so hört es oder fühlt sich das zumindest ein bisschen so an und der Rest der Welt bekommt weiter aus China die Telefone. Aber China stellt sich natürlich auch so gegen Indien, das hat man immer mal wieder durchgehört, dass sie das schwierig machen, da Sachen auch irgendwie nach Indien durchzulassen etc.
Ja, oder so, das fand ich auch sehr schön, dass die, dass irgendwie dahinter steckt halt doch Foxconn, was dann Personal und Know-how nach Indien schicken soll. Yeah. Und sagt halt China zu Foxconn, schick mal die Leute zurück, ja. Die sollen mal selber rausfinden, wie man in Indien so ein iPhone zusammenschraubt.
Ja, ist wild.
Es müssen wilde Fahrtwasser sein im Moment, in denen da, also und deswegen diese 900 Millionen, die haben mich eher beeindruckt auf einer positiven Art und nicht irgendwie abgeschreckt. Aus der, ja, nicht, prinzipiell nicht so spannenden Quartalszahlen fand ich jetzt so. Aber ich meine, die Kommentare werden natürlich rausgegriffen mit den, ja, wir sind immer offen gegenüber Übernahmen von Firmen. Ich fand es nicht so bemerkenswert. In der Presse habe ich es eher so als Aha-Moment irgendwie aufgegriffen, so nach dem Motto so, oh, Apple würde groß einkaufen und so. Aber ich glaube, Tim Cook hat das schon immer gesagt. Ich weiß nicht, ob er es jetzt ein bisschen deutlicher irgendwie gemacht hat, aber er hat ja dann auch betont, dass sie dieses Jahr schon so ein paar Firmen eingekauft haben und das generell immer tun. So eine große Übernahme ist halt nicht passiert halt normalerweise nicht bei Apple. Und das ist halt die Frage, ob sie dem wirklich offen gegenüberstehen. Also so eine wirklich kostspielige Übernahme.
Ich hatte heute gelesen, so den Kommentar zu Apple ist hinterher in AI und so weiter. Mhm. Das ist ja auch, das ist voll, also wer ist er denn? Der Marcus Sicherheitsforscher, wie heißt er? Hutchins.
Hutchins, ja.
Hat gemeint, so Apple kann ja ruhig in AI hinterher sein. Ist ja auch voll wurscht. Aber die rennen dem jetzt nur hinterher, weil ein paar Analysten halt schreien, okay, wenn Apple bei AI hinterher ist, dann müssen wir jetzt die Aktie verkaufen. Mhm. Und um den Aktienkurs zu retten, müssen sie jetzt so tun, als würden sie dem AI-Ball hinterherrennen und sind jetzt halt ein bisschen spät dran. Und die können jetzt einfach, indem sie Geld auf den Tisch knallen und sich irgendwie Anthropic kaufen oder irgendwas, können sie die Analysten beruhigen. Und das ergänze jetzt ich. Sie müssen auch nichts liefern in AI. Ja, Siri kann weiter stinken, sie brauchen kein gutes, besseres, großes Modell für die Wolke, alles wurscht. Solange sie nur die Börse beruhigen, ist alles gut.
Mhm. Erstmal. Also ja, ich stimme dir zu, aber erstmal.
Das ist unter der Annahme, dass das nur eine AI-Bubble ist und dass da nichts dahinter steckt. Ich würde ja behaupten, das ist, also ist, ja, es ist eine Bubble, aber ja, es steckt auch was dahinter.
Ja, ja, dem würde ich auch zustimmen. Die Frage ist halt, wann das halt ein Alleinstellungsmerkmal wird, was irgendwie das iPhone angreifbar macht. Also wenn das irgendwie eventuell auf Geräten läuft, die nicht das iPhone sind, oder wenn das iPhone einfach so, oder wenn plötzlich diese Pixel-Telefone, von denen wir eben noch so gespaßt haben, wenn die plötzlich so attraktiv werden durch AI, dass dann Leute sagen, ja, aber auf Apple gibt es kein AI, deswegen greife ich jetzt zu dem anderen Telefon. Dann wird es natürlich haarig. Also wenn das halt der nächste Technologiesprung ist, der diese Geräte auch ablösen kann, Smartphones, dann bist du halt zu tief drin. Also dann bist du zu spät hinterher. Und ich glaube, Apple, also ja, ich gebe dir recht, auf der einen Seite ist es viel börseberuhigend, auf der anderen Seite willst du so zukunftsgerichtet arbeiten, dass deine Produkte halt auch davon profitieren können. Und wenn dann so ein Homepad, weißt du, stecken bleibt und so, weil keine AI mitkommt, das ist halt auch scheiße. Und deswegen, die können es nicht komplett ignorieren. Sie können halt clevere strategische Partnerschaften knüpfen. Übernahme ist halt ernsthaft schwierig. Also ich bin mal, also da bin ich bei der letzten Sendung, bei der ich vor Kalenderwoche so und so noch da war, abgebrochen, was die Verbindung hier angeht. Perplexity würde keinen Sinn ergeben, meines Erachtens. Und die Anzahl der Firmen, die wirklich signifikant in dem Bereich führend sind, die ist so begrenzt und die ist so anderweitig finanzstark oder gebunden. Anthropic ist stark mit Amazon verbandelt etc. und so weiter. Ich glaube, es ist schwierig, da eine Übernahme zu finden. Es gibt nicht das kleine Startup irgendwie, was da jetzt irgendwie, glaube ich zumindest. Also ich meine,
zum Beispiel Anthropic hat irgendwie einen Deal mit einem Verteidigungsministerium über 200 Millionen Dollar irgendwie abgeschlossen bekommen. Und wer noch? Noch zwei andere, XAI, also der Elon und Google jeweils auch. Mhm. Würde jetzt Apple Anthropic übernehmen, müssten sie AI für die Kampfjets liefern.
Ja. Es ist traurig, das wäre sehr traurig.
Andererseits, der Elon liefert auch AI für die Kampfjets. Okay.
Ja. Ja, also ich meine, da sind sehr viele Komplexitäten in dieser Übernahme, in diesem Übernahme-Game drin, und es ist ja sowieso die Grundfrage, brauchen sie unbedingt ein Foundation-Modell, was sie übernehmen, um dann das selbst weiterzuentwickeln und zu ihrem eigenen zu machen? Ist das wirklich das, was ihnen fehlt und was sie brauchen? Oder sind diese Modelle am Schluss sowieso praktisch in Anführungszeichen egal oder so breit verfügbar, dass du gar keinen Vorteil daraus hast, wenn du das allerbeste Foundation-Modell hast, sondern wir haben halt eine gewisse Messlatte, da reicht es dann ungefähr an den Modellen, und die Komplexitäten liegen dann da drin, diese Modelle so hinzubiegen, wie du sie halt bei dir einsetzen willst. Also sie zum Beispiel eben klein genug zu quetschen, um sie halt sinnvoll aufs iPhone zu bekommen und trotzdem noch halbwegs was an Funktionen da rauszuholen. Weil das ist ja alles nicht gelöst damit, dass sie jetzt irgendeine Bude kaufen. Nee. Und auch vor allem Perplexity insbesondere, die ja jetzt auch kein Foundation, die haben vielleicht eine interessante Suchtechnik, was vielleicht für Apple auch durchaus interessant wäre. Aber es ist auch schon eine Riesenbude mit einem völlig indiskutablen CEO, den du auf die Stelle irgendwie rauswerfen müsstest. Und dann musst du diese ganzen Leute da ja alle integrieren und die Technik integrieren. Und das muss alles zusammenpassen. Und also Die Vorstellung, dass sie jetzt einfach was kaufen und dann mit dem Fingerschnippen und Siri ist dann plötzlich super gut, das ist ja auch eine Illusion. Also ich meine, das passiert ja nicht einfach plötzlich und über Nacht. Wenn sie haben es ja selbst, Siri, jetzt seit x Jahren nicht auf die Reihe bekommen und versuchen es jetzt mit einem Neuansatz offensichtlich. Und wir werden sehen, wie weit der reicht. So super weit wird der nicht reichen. Die Frage ist, ob die Basissachen, die sie versprochen haben, ob sie die halt gestemmt bekommen und ob die nächstes Jahr überhaupt mal verfügbar dann sind. Und dann kann man von da aus sich weiter überlegen, wo soll eigentlich die Siri-Reise hingehen? Und was können Anfang 2026 oder im Frühjahr 2026, wo ist halt Gemini und wo ist ChatGPT und wo sind all die anderen Großen mit ihren wirklich Sprachmodellen und wie weit kommst du da? Und dann kommt halt irgendwann noch Johnny Ive aus der Ecke gehüpft und zeigt halt irgendeinen Blob, den er sich aus seinen Fingern gesogen hat und der entweder super fantastisch ist oder totaler Käse. Ich meine,
den er mit seinen Fingern geformt hat.
Ja, natürlich. Den Blob, ja. Ja, natürlich. Also das werden wir ja alles nächstes Jahr sehen. Da passieren ja noch viele Dinge.
Aber ich meine, diese ganze Gehältergeschichte, Meta, die sich einkaufen und Leute abwerben, das ist halt, also es riecht halt so sehr nach Bubble und das muss irgendwo. Und die Weiterentwicklung ist ja auch so sprunghaft, ja. Also in 2 Monaten ist ja nichts mehr wie 2 Monate davor gewesen ist. Und deswegen, die Frage ist, wann du halt da einsteigst. Und ich weiß nicht, also aus Apple-Perspektive, die viel Geld haben, aber das muss man natürlich auch irgendwie sinnvoll einsetzen. Und für die strategische Position, in der Apple ist, also in Facebook, das kann da, also ich finde es gar nicht mal so unclever, dass sie da wilde Summen raushauen und sich da ein Team zusammenstellen, weil das Llama-Modell, das wird, glaube ich, nicht mehr lange Open Source bleiben oder zumindest wird das lange Open Source bleiben und das nächste Modell wird dann halt Closed Source sein, wenn das was wird da. Also als Firma musst du dir halt echt überlegen, wo du in diesem Game mitspielen möchtest und strategische Partnerschaften sind vielleicht nicht so sexy. Wie, weißt du, verkaufen sich nicht so sexy, als wenn du jetzt irgendwie riesen, gigantische Akquisition machst. Aber die können schon clever funktionieren, wenn du die richtig aufziehst. Also die müssen ja nicht alle so scheitern wie Google. Also die Google, anfangs die Google-Kooperation war doch super. Also mit YouTube und mit Maps und so weiter. Dann ist es halt gegen die Wand gefahren worden. Und da hat sicherlich auch der eine oder andere daraus gelernt. Aber strategische Positionen, die können schon funktionieren. Also
das Chat-Krönchen geht an Alain im Chat, der sagt, Foundation haben sie doch bei TV Plus schon.
Das stimmt. Das ist aber auch ein bisschen wackelige Foundation.
Es gehen so Geschichten rum, wie Meta diese Jobangebote an diese AI-Developer irgendwie verteilt. Quelle Twitter, also vielleicht auch komplett erfunden, aber eine Geschichte hatte ich gelesen, dass diese Angebote über so 3-stellige Millionenbeträge, dass die immer nur eine Stunde gültig sind. Du kriegst so einen Anruf, hey, ich bin's, der Zuck. Bist du 100 Millionen? Sag jetzt ja oder nein.
Alles klar. Ja.
Die andere Geschichte war, das hat jemand behauptet, er wäre bei Meta HR angestellt und der würde diese Angebote, die Software verwalten, die diese Angebote rausschickt und das Feld für den Betrag war zu kurz. Da konnte man, so viele Nullen konnte man da nicht reinschreiben.
Ist auf jeden Fall eine gute Geschichte.
Ja. Vielleicht nur ein Witz, aber trotzdem, egal ob nicht.
Aber lustig.
Ja. Naja, und angeblich hätte der Kandidat dann abgelehnt, der eine Milliarde hätte bekommen sollen.
Okay. Hat er offensichtlich Besseres zu tun.
Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen.
Naja, aber das ist halt auch, was du auch letztes Mal gesagt hattest, Leo, ne? Also wenn du halt nur von irgendwoher irgendwelche Leute zusammenkaufst, deswegen ist das noch kein gutes Team.
Ja.
Und deswegen, wenn du auch keine Vision hast, was du damit überhaupt anfangen möchtest, davon hast du auch immer noch kein Produkt, was du dann, selbst wenn du ein gutes Modell baust, hast du deswegen immer noch kein Produkt. Wenn Apple jetzt ein gutes Modell hätte, dann ist Siri immer noch nicht deswegen gut. Deswegen ist das der HomePad immer noch kein ansprechendes Produkt, nur weil das Foundation Model drunter gut ist oder weil du den Entwicklern besonders viel Geld gegeben hast.
Ja, Meta ist, glaube ich, sowieso eine eigene Kiste, die auf vielerlei Weise faszinierend und seltsam und verstörend ist. Und das ist halt, ich meine, die haben ja jetzt auch gerade ihre Zahlen, wo wir wieder bei den Quartalszahlen sind, ihre Zahlen vorgelegt. Das ist halt einfach so ein Ultra-Geschäft. Ja, das ist einfach so, funktioniert. Ich habe da auch Schwierigkeiten hinterher zu denken, aber es funktioniert einfach so extrem gut. Und das heißt, Meta ist halt auch in der Lage, massiv Geld zu verbrennen, was sie ja mit ihrem ganzen VR-Kram jetzt machen seit Jahren und auch noch nicht weitergekommen sind. Und ich meine, bei Apple sehen wir diese Zahlen halt nicht öffentlich, die werden aber auch hoch sein. Also ja, was in die Entwicklung und all das drumherum um Vision Pro eingeflossen ist, das wird ja auch nicht irgendwie einfach so ein Nebenbei-Betrag sein. Wenn dir die Meta-Beträge halt anschaust, die da Quartal für Quartal reingesteckt werden, ist schwer vorstellbar, dass das bei Apple so viel weniger ist. Weil ich meine, so viel mehr macht Meta ja jetzt auch nicht in dem Business. Also ich meine, die forschen ja massiv natürlich, aber da sollte man meinen, dass Apple das auch tut. Und gut, jetzt haben sie natürlich, auf der anderen Seite haben wir halt die Glasses, da haben wir ja auch wieder Luxor, jetzt bin ich komme immer bei Luxor
Essilor Luxotica.
Essilor Luxotica, so rum geht's. Ich will immer Luxor Esotica sagen.
Ich glaube, das ist so ein Saunaclub.
Ja, das hört sich auf jeden Fall so an.
Ich hab's mir extra verkniffen. Und das macht die Krawatte.
Die macht sofort Seriosität, ja. Sorgt die. Nee, und die sind ja so völlig begeistert gewesen von ihrem Meta-Ray-Ban-Business. Also so Zukunft der Brille und so, das macht alles anders. Und aus irgendeinem Grund scheint die sich ja wirklich zu verkaufen wie blöd. Zumindest jetzt mal für Sonnenbrillen-Game scheint das einfach so ein Ding zu sein.
Ja, und wie gesagt, also ich habe mal so ein Luxotica-Store, also so ein Oakley, nicht Oakley, sondern Ray-Ban-Store in Italien gesehen, der war halt gepflastert mit Meta-Werbung für diese Brille und hatte zu, sonst wäre ich reingegangen, hätte geschaut, was sie da auch für Demos vielleicht durchführen und keine Ahnung. Und jetzt haben sie halt als zweite Brand halt Oakley noch dazu, die dann da so eine Brille bringen wird.
Ja, ja. Und die, ich meine, die ist ja auch nicht jetzt anders spektakulär, da ist die Kamera ein bisschen besser und der Akkulaufzeit ist ein bisschen besser und das war es ja letztlich dann schon. Und sie ist, glaube ich, sogar teilweise ein bisschen teurer. Und ja, ist dann geht es ja auch nicht, Technik ist ja dann nur ein Nebenschauplatz. Dann, der eine kauft ja lieber irgendein Oakley-Ding und der andere kauft ja lieber ein Ray-Ban-Gestell. Also es ist halt einfach clever gewesen, dass sie das mit Luxor Esotica zusammen gemacht haben. Und sich das nicht versucht haben, selbst dieses Brillendesign aus den Rippen zu schneiden. Und ja, aus irgendeinem Grund macht Meta manche Sachen doch erstaunlich richtig. Und
aber auch das führt nicht zwangsweise zu einem wirklich guten Produkt. Ne? Also die Meta Quest, die ist eine okay VR-Brille und da ist auch Zeug drauf, da haben auch die Entwickler drauf. Mhm. Aber trotzdem ist das kein Produkt so für viele, viele Leute. Also wenn du jetzt eine VR-Brille willst, bist du mit der schon ganz okay bedient, wenn du drüber hinwegsehen kannst, was das für eine Firma ist. Aber trotzdem ist ja der VR-Markt und der Metaverse-Markt, den der Zuck da gesehen hat und wo die ganze Firma deswegen umbenannt hat, der ist ja bis jetzt nicht passiert und immer noch ein großes Fragezeichen, ob der noch kommt.
Ja, absolut. Völlig. Aber Meta hat halt natürlich auch das Geschäft und eben Apple natürlich auch ein anderes Geschäft, was genug Geld, solange die anderen Geschäfte genug Geld reinspülen, kannst du dich natürlich auch austoben in der Hoffnung, dass irgendwas Neues entsteht und funktioniert. Und wenn du früh genug bist und schnell genug und am Schluss dann doch noch das richtige Zipfelchen ziehst, dass dann tatsächlich funktioniert, dann geht diese Rechnung vielleicht auf an einem gewissen Punkt. Und bei Apple hat man halt im Moment das Gefühl, dass sie halt auch nicht mehr so recht wissen, an welchem Zipfelchen sie halt ziehen sollen und halt all diesen Sachen, die passieren, nur noch so ein bisschen hin und hinterher stolpern auf einer gewissen Ebene. Also was jetzt zumindest KI angeht. Hardware-seitig sind wir ja noch mal auf einer ganz anderen Schiene, aber da sehen wir ja auch nichts, was irgendwie mal einen anderen Schritt oder in eine andere Richtung geht. Da sind sie auf der einen Seite, versuchen sie neue Sachen, auf der anderen Seite halt dann auch wieder nicht. Also auch dieses Autoprojekt, was halt einfach abgesägt wurde, was da war, aber nie zu irgendwas geworden ist, da hat dann der Wille auch nicht, oder auch der Wille dann auch nicht gereicht, das irgendwie bis zum Ende durchzuziehen. Mit der Vision Pro haben sie es aus irgendeinem Grund gemacht und weil jetzt weiß natürlich auch keiner, warum eigentlich. Aber vielleicht wird sich das halt natürlich auch noch zeigen in ein paar Jahren.
Das Vision Pro, also die Vision Pro zu dem Zeitpunkt rauszubringen, wo sie es gemacht haben jetzt und das Ding für 4.000 irgendwie zu verkaufen, das macht dir nur dann Sinn, wenn sie das machen, um in ein paar Jahren Apps zu haben für die Brille ohne VR drin. Das haben sie ja verpasst. Die Entwickler haben ja keinen Bock auf das Ding. Das hätten sie auch lassen sein können. Das Einzige, was jetzt so langsam daherkommt, ist die Kamera. Ja, die Blackmagic-Kamera.
Die Ursa.
Die Ursa Immersive. Ja. Da habe ich jetzt, es gibt zwei Videos auf YouTube, wo sich Leute mal diese Kamera jetzt tatsächlich besorgt haben und die bekommen haben.
Mhm. Ja.
Das ist immer noch so Beta, dass es die Software dazu nicht gibt. Also diesen Bild von DaVinci Resolve, wo der Support dafür eingebaut ist, den gibt es noch nicht public, soweit ich weiß, sondern kriegst du nur, wenn du die Kamera kaufst. Und gut, ich habe mal so da durchgeguckt und die zeigen so den Workflow, so wie er jetzt besteht und so weiter. Und das ist schon auch noch nicht fertig. Ja, so schnell wie Blackmagic mit der Software in der Regel ist, das ist nicht an einem Punkt, wo zum einen die dicksten Mac Studios das weggerechnet bekommen in Echtzeit. Du musst also immer in reduzierter Qualität das runterschalten, damit du das sehen kannst. Es gibt noch keine Möglichkeit, wirklich, also bis jetzt bleibt es immer im Lens Space. Und der Lens Space heißt, du hast ein Rechteck und da drin hast du den Kreis, wie das von der Linse rein projiziert kommt. Und das Einzige, was du an softwaremäßig bearbeiten musst, ist die Farbe, weil das kommt irgendwie in Lock rein und das ist halt grau und dann musst du die Farbe bearbeiten und damit du die Farbe rausbekommst. Und das Zweite, was du bearbeiten kannst, ist, die rechte Linse sieht die linke Linse am Rand. Die sehen sich gegenseitig, weil sie über 180 Grad weit gucken können. Und deswegen kannst du auf dem rechten Lens Space kannst du da das linke Eck ein bisschen abmattieren. Und das war's.
Okay.
Und dann kannst du das in diesem Vision Pro Utility previewen. Dann kannst du auch das mehreren Leuten gleichzeitig zeigen. Also wenn du mehrere Vision Pros hast und verschiedene Leute das gleichzeitig sehen möchten, dann könnte es da rausgespielt werden. Und zum Schluss, der letzte Schritt fehlt auch noch, wie du das dann in Kompressor wieder rauslässt. Die Software gibt es auch noch nicht. Also ist alles noch komplett Baustelle. Und sie haben es halt so verkauft, als hätten sie es schon vor einem Jahr. So.
Dauert halt alles seine Zeit.
Ja, na gut. Ich linke diese Videos, die kann man sich mal anschauen. Ist dann auch interessant, was diese Leute, die diese Kameras jetzt haben, damit anstellen werden. Ja, und ob die irgendwas Sinnvolles damit machen, was man auch irgendwo sehen kann, wie man es ausspielt und so weiter, ist nochmal eine andere Frage. Ich habe gesehen, Vimeo hat die Apple TV-App zurückgebracht.
Bei Halleluja!
Mir, aber, Moment, bei mir zumindest sind keine Videos drin.
Ja, das
ist, bei ist ja so. Zweitrangig,
oder? Nee, aber keine. Nur mal eins von mir selber, sonst nichts.
Das ist doch gut.
Das ist bei Vimeo so. Aber Halleluja! Also, ich habe das nochmal nachgelesen, aber es war so ein Blogpost von 2022 oder so. Ja. Goodbye, Apple TV App. Und dann so 3 Jahre später, hello, Apple TV App. Sehr gut.
Aber wieso sind da keine Videos drin?
Vimeo macht ja keine Konkurrenz zu YouTube und so, sondern die machen halt so, du kannst da Business-Videos einstellen von den Business-Firmen oder du kannst halt Filme kaufen, Dokumentationen kaufen etc. Ist halt dafür, in dem Markt sind sie fühlen sie sich, glaube ich, besser aufgehoben. Und sie machen halt Tools für die Leute, die Videos irgendwo einbinden wollen. Die machen viel mit hier Streaming und solchen Geschichten. Und vieles B2B ausgelegt.
Naja, ich war enttäuscht. Da ist nur ein Video von mir drin und das taugt nichts. So.
Ja.
Buh.
Naja, ansonsten, wenn ihr möchtet, könntet ihr ein Bits und so Plus klicken. Dann kriegt ihr die Pre-Show, die Post-Show. Heute in der Pre-Show besprochen, wie Alex also einen Monat lang im Legoland gelebt hat. Im Lego-Haus sogar.
Ich glaube, es ist false advertisement, aber okay.
Nein. Ich habe das genauso auch in Erinnerung.
Ich habe es auf jeden Fall so verstanden. Du fandest es voll gut auch. Und Zugriff auf den Real-Life-TV-Stream und die Kapitelmarken in einem Audio drin und überhaupt das Wichtigste ist, dass ihr die Sendung direkt unterstützt. Herzlichen Dank an alle, die es tun. Bits und so.plus könnt ihr eingeben in einen Browser eurer Wahl und dann werdet ihr weitergeleitet, könnt dort zum Shop weitergehen. Herzlichen Dank an alle, die es tun. So, wir haben gesehen, dass Alex in den letzten paar Folgen öfters mal das Netz weggebrochen ist. Ist ungewöhnlich, weil er sitzt in Finnland, wir sitzen in Deutschland. Eigentlich sollte das Netz bei uns wegbrechen. Leo zählt nicht mehr, der cheatet.
Das ist wirklich eine Frechheit, Leute.
Leo hat diesen Cheatcode eingegeben,
sehr gut,
den man eingeben kann.
Sehr gut.
Glasfaseranschluss in Deutschland, das ist doch wohl ein Witz. Ist das doch wohl. Auf jeden Fall haben wir gesehen bei Alex, es bröselt weg. Und unsere Ferndiagnose hat ergeben, es ist nicht irgendwo im finnischen Netz, weil das gleichzeitig Audio und Video zulegt, was wir getrennt übertragen, sondern es muss irgendwie, der Anruf kommt aus dem Haus.
Ja, genau. Das hat Gruselgefühle bei mir ausgelöst. Mhm. Das, weißt du, der Täter ist schon im Haus und so. und ich war ernsthaft frustriert. Das war ja 2, 3 Sendungen war das lang irgendwie, dass es immer wieder aufgetreten ist und ich habe nichts irgendwie gegen machen können und gegen viel getreten. Und dann habe ich mich in den Urlaub ja verabschiedet, aber auch nicht clever, aber halt 2 Tage vor Urlaubsantritt habe ich gesagt, okay, lieber Mac, du wirst platt gemacht. Ich habe keine andere Lösung mehr gesehen. Ich habe Kabel getauscht, ich habe ich kann ja nicht so viel im Netzwerk hier eingreifen, aber alles, was ich ans Netzwerk weiterleite und schicke und so weiter, das habe ich dreimal überprüft und gegen alles getreten, was ich konnte. Und der letzte war der Mac, der irgendwie halt, den habe ich mir 2022, glaube ich, gekauft. Da kam der M2 raus. Und seitdem läuft er ja sehr zuverlässig und hat auch in der alltäglichen Benutzung ist da nichts irgendwie aufgefallen. Ja, also mir ist nicht aufgefallen, dass das Netzwerk stehen bleibt. Das ist halt irgendwie immer hier der Fall gewesen, weil wir halt so 4 Stunden Videocalls machen. Und dann fällt es halt schon mal auf, wenn das Netzwerk wegbricht. Und deswegen war das auch schwierig zu überprüfen irgendwie. Also es war schwierig zu diagnostizieren und letztendlich habe ich dann die Notleine, wie sagt man, reißt man die oder so? Ja, habe ich, glaube ich, gerissen.
Die Reißleine gezogen.
Oder so andersrum. Das war auch mal wieder eine Erfahrung, so ein Mac neu aufzuspielen, weil iPhone bin ich sehr vertraut mit. Beim Mac, ja, da dachte ich auch, ich hätte viel mehr gesichert, als ich dann wirklich hatte. Aber irgendwas kommt halt immer weg, ne? Also irgendwas ist immer weg. Aber ich glaube, letztendlich habe ich mich nicht so blöd angestellt. Ich war mit einigen Sachen schon vertraut. Also wenn du diesen neuen Menüpunkt, den es seit 2 oder 3 macOS-Versionen jetzt gibt, da gibt es ja diesen irgendwie, mach den Mac platt, gibt es jetzt in Systemeinstellungen, ne? Mach den Mac platt und starte neu. So, der ist, glaube ich, neu. Der 2, 3-Version. Und den habe ich gezogen und da wusste ich aber schon aus eigener Erfahrung, warum der hängen bleibt, weil der sollte nicht hängen bleiben und der ist halt hängen geblieben bei der Find My-Integration. Und das ist mir beim iPhone in Versionen auch schon mal passiert, dass ich weiß, dass es hakelt. Und ich glaube nicht, dass da normale Nutzer einfach mit klarkommen, weil da passiert dann einfach gar nichts. Und du kannst ihn nicht platt machen, weil er einfach sich weigert, platt gemacht zu werden. Und was dann einfach nur hilft, selbst wenn du das Passwort eingibst, neu startest, alles neu machst, ist, ein anderes Gerät zu bemühen und deinen Mac aus Find My rauszuwerfen. Es ist mir häufiger passiert, deswegen wusste ich, worum es geht und dann hat es halt sofort geklappt, aber ich habe mal auch gedacht, irgendwie, das kann doch nicht der Status Quo sein, dass das irgendwie daran hängt, aber diese Verknüpfung, die ja auch sicherheitsrelevant ist durchaus, die ist sehr tragend. Also ich wusste natürlich mein Kennwort, also weißt du, auch wenn dieser Mac dann hochkommt und sagt, hey, dieser Mac gehört aber jemandem anders, so, gib mal dein letztes Admin-Passwort ein, etc. Das habe ich ja alles. Also das habe ich alles eingegeben und er hat trotzdem sich geweigert.
Das ist die Frage und da bin ich nicht sicher, was das bei diesem MacBook hier war, weil ich hatte auch den Eindruck, der hat mich in den Find My reingelassen, nur mit dem Admin-Passwort von dem Mac von vorher. Mhm. Und iCloud völlig wurscht. Das war letztes Mal die Frage, die wir hatten, wie das ist bei geklauten Macs oder verlorenen Macs. Kommt da der potenzielle Dieb nur mit dem Passwort an diesem Find My Lock vorbei?
So verstehe ich das. Also ich kann es dir auch nicht 100% sagen, aber so verstehe ich das, dass das, wenn du das alles richtig so auf diese höchste Sicherheitsstufe konfigurierst, dass das dann so ist. Und bei mir hat da auch diesmal, ich habe das Passwort aber alles richtig eingegeben und hat nur geholfen, dass ich ein anderes Gerät bemüht habe und gesagt habe, dieser Mac gehört nicht mehr mir. So. Minus-Taste so rausgeworfen. Der gehört mir nicht mehr. Und dann, also nicht, dass es augenblicklich passiert ist, aber dann so im Fingerschnipsen. Und dann bin ich so, okay, jetzt fange ich an, den Platz zu machen. Und lass dich dann auch wieder rein und so weiter. Also da kann man schon irgendwie Nerven verlieren. Ich glaube nicht, dass da normale Nutzer, die das irgendwie nicht täglich machen, irgendwie drauf gekommen werden, weil das ernsthaft schwierig ist. Also jedenfalls, das war mein Weg, den Platz zu machen und dann ohne Backup wieder einzuspielen. Und bei mir kommt alles bei Backup technisch eigentlich über iCloud als Daten zurück, inklusive Documents und Desktop. Das klappt sehr gut. Es ist natürlich so, dass da so ein paar Sachen dranhängen, an die du dich, also Kleinigkeiten, an die du dich dann wirklich aufhältst. Also ich dachte mir auch so, hey, machst du mal Spotlight so, weil kommt ja, weißt du, in ein paar Wochen kommen, haben wir das Super Spotlight bald so. Ja, das hat irgendwie 20 Minuten gedauert, bis ich dann irgendwie meine anderen Launcher wieder installiert habe. Bestimmte Final Cut-Einstellungen, die ganze Fensterpositionierung ist natürlich anders. Fangen wir nicht an mit der Menübar, ja, oder also macOS hat natürlich so, also ich versuche mich schon mittlerweile nach so ein paar Jahren an gewisse Standards oder Standardeinstellungen zu halten, aber weiß ich, wenn ich auf den Desktop klicke, weißt du, dann kommt doch irgendwie, du klickst auf den Desktop und dann irgendwie zeigt er den Desktop oder so und das ist so eine Einstellung, so da komme ich gar nicht mit klar. Also es gibt so Sachen, die kriegst du aus mir auch nicht mehr raus. Mhm. Und deswegen dauert das halt, das Umstellen. Und das waren dann dann trotzdem volle Tage, die ich dann einfach mit diesen Kleinigkeiten verbracht habe. Oder beziehungsweise jetzt irgendwie dann wiedergekommen bin und vor der Show noch irgendwie ein paar Sachen konfiguriert habe, die einfach noch nicht eingerichtet waren. Das ist halt doch immer mehr, als man sich denkt, muss ich sagen. Aber ich weiß nicht, ich sage auch nichts, aber wir sitzen hier so ein paar Minuten und bislang läuft es ja ganz okay.
Also zwei Stunden hat das Ding vor deinem Urlaub nicht durchgehalten.
Nein, nein, nichts sagen.
Ich kann aber Alex nicht mehr hören.
Ich weiß nicht, was es war. Das ist ja die frustrierende Geschichte an der Geschichte. Ich wollte ja diesen Netzwerkmeister hier, der hier, der kommt einmal im Monat, kommt der vorbei, der Netzwerkmeister. Und immer am 1. Und das ist heute gewesen. Ja, heute. Und dann habe ich so ganz gespannt, habe ich vor meiner Tür gewartet jetzt. Um 9 Uhr kommt der Netzwerkmeister und ich stand da so mit so verschränkten Armen, stand ich da, wollte schon ganz böse. Und dann kommt hier die Mitarbeiterin, kommt so, ja, der kommt heute nicht, der ist im Urlaub. Und dann, nein!
Der kommt erst Kalenderwoche 51.
Das habe ich mir aufgeschrieben. Aber vielleicht will ich den gar nicht mehr sehen jetzt, wenn es klappt.
Naja, das ist halt so, intermittent Netzwerkprobleme sind halt, die meisten Services bügeln das weg. Wenn du YouTube schaust oder so, merkst du gar nichts. Ja? Videocall ist halt problematisch. Videocall mit super Latenz ist noch problematischer. Und du hast halt keine gute Möglichkeit zu sehen, wo das hängen bleibt. Ne? Also, und du hast ja auch noch probiert, dein Netzwerk zu umgehen und halt das iPhone zu tethern. Und das hat ja auch gesponnen.
Ja, du versuchst ja dann irgendwie so ein Ausschlusskriterium zu finden. Also ich wollte das Netzwerk dann komplett rausnehmen und bin zum Beispiel auf das Hausnetzwerk hier gegangen per Wi-Fi. Das hat auch gesponnen. Ich bin auf 5G gegangen mit dem iPhone. Und das hat auch, und das sollte mir eigentlich schon sagen, dass es vielleicht nicht das Netzwerk ist, aber das konnte ich auch nicht. Ich habe meinen Router umgangen, den ich hier an so einer Buchse drin, bin direkt in die Leitung hier vom Netzwerk gegangen. Ich meine, der Rechner stand schon dann irgendwann im Rampenlicht, so. Dieser Rechner ist halt unverändert. Ich habe dann noch Kabel getauscht, Netzwerkkabel getauscht, solche Gespräche gemacht. Aber letztendlich, der Rechner war unverändert. Dann habe ich sogar noch ein MacBook Air angeheuert von Deutschland. So, weißt du, zweite Mac-Hardware. Ein Intel MacBook Air. Weißt du, wie das zu benutzen ist? Gar nicht. Das ist völlig inakzeptabel. Also, es ist wirklich nicht zu benutzen und ich bin nun wirklich nicht anspruchsvoll, aber bloggen kannst du von dem nicht. Also, ernsthaft, Basti, ernsthaft. Das fährt so ein Lüfter hoch. Hast du davon schon mal was gehört? So ein Lüfter und dann so Beachball und dann so, das ist also undenkbar.
Also,
das ist ein MacBook.
Der wird mir hier die Woche von irgendwie Writers Deck oder whatever erzählt, wo man nichts braucht für wirklich so Schwarz-Weiß-Display, völlig ausreichend. Ja. Naja, also von Intel MacBook, da ist nur ein i7 drin, hat wahrscheinlich 47 GB RAM, so, da kann man nicht vom bloggen.
Kannst du nicht. Und der ist von 2020, also ist das letzte Intel MacBook Air und es ist inakzeptabel, nicht zu benutzen. Ich werde das nach Hause schicken wieder.
In was für einer JavaScript-Hölle bloggst du denn eigentlich? Das ist ja einfach...
Mac-Ass-Apps blogge ich hier. Und so ein prinzipiell schönes Gerät, aber inakzeptabel. Keine Performance.
Das Lustige ist, habe ich auch gerade oben stehen mit einem defekten Display-Flex-Kabel.
Vielleicht sollten wir zusammentun. Mein Rechner ist kaputt. Dein Display ist kaputt.
Ja, diese Woche haben sie MacBook Air M4 für einen Tausender verkauft.
Ja.
Das ist natürlich jetzt schon ein sehr erheblicher Schubs, die Kundschaft auf den Apple-Silikon zu bringen.
Schon, ja.
Und das ist ein sehr guter Deal, wenn du vergleichst, dass du das M1 jetzt eine Weile für 800 noch bekommen hast. Jetzt kriegst du M4 für 1000, das Basismodell. Und das eine Stufe hoch war, glaube ich, für 1200 oder so. Mhm. Das ist dann schon ein sehr, sehr nettes Ding. Ich habe diese Woche auch mit Netzwerk rumgetan, aber auf der Entwicklerseite. Ich wollte eine kleine iPhone-App mal ausprobieren, die aber aufs lokale Netzwerk zugreifen muss. Und da muss ja, ich weiß ja, dass das System braucht, der muss nach der Berechtigung fragen. Diese App auf das lokale Netzwerk zugreifen? Wie triggert man denn diesen Prompt? Ich habe Stunden versenkt, weil ich wusste nicht, ob meine App nicht funktioniert, ob mein Mac nicht funktioniert oder ob das iOS diese Daten wegblockt. Und im Xcode steht nichts, im Instrument steht nichts. Und dann war es am Schluss tatsächlich dieser Prompt, der einfach durch meine App nicht getriggert wurde, obwohl diese P-List stand natürlich drin, wieso braucht man lokales Netzwerk, um auf lokales Netzwerk zuzugreifen. Und habe ich so lange ChatGPT genervt, bis er mir gesagt hat, wie ich das wirklich ehrlich echt triggern kann. Und dann hat er das Und dann ging das. Aber es hat halt auch ewig gedauert. Und wenn du das nicht weißt, dass iOS lokales Netzwerk blockt, dann sitzt du da eine Woche. Du wirst es schon finden, aber es war zu lang gedauert. Und zu wenig Händchen halten vom System.
Und selbst mit UI so ein Mac neu aufzusetzen, also diese Privacy-Einstellungen sind grausam. Also die ich kann die verkraften, wenn es alle mal aufgesetzt ist und dann irgendwie eine neue App mal kommt und dann weißt du, okay, musst du in die Einstellung und dann musst du dreimal die App beenden und dann musst du im Kreis dich drehen und irgendwas rufen. Und dann geht es irgendwie, aber wenn du eine Mac neu aufsetzt, dann ist es ernsthaft anstrengend. Also ich weiß nicht, was sie da ändern können und wollen, aber schwierig, dass das so mittlerweile so einen Status angenommen hat, weil stell dir das, also ich meine, wir haben das vielleicht alle nicht mehr gemacht seit also letzten Jahren, aber wenn du so Mac frisch aufsetzt und installierst alle deine Apps, du bist nur in diesem Dialog unterwegs und das ist nicht zumutbar von auch Leuten, die da eventuell so ein bisschen unbedarft dran gehen und nicht alle Apps aus dem Mac App Store installieren.
Gut, also es scheint jetzt erstmal wieder zu funktionieren. Schreib dir auf, was du als nächstes für Zeug installierst. Wenn es dann nicht mehr funktioniert, dann ist das vielleicht schuld. VPN, irgendein Little Snitch-Zeug, was auch immer.
Ja.
Oder halt ein Systembug vom macOS. Kann ja auch sein, dass da irgendwas schief ist und gerade mit dieser Netzwerkkarte irgendwie rumspinnt. Du hättest noch versuchen können, einen externen Netzwerk-Dongle irgendwie anzustecken, ob das dann besser geworden wäre. Aber nachdem WLAN und Ethernet beides gesponnen hat, vielleicht auch nicht.
Vielleicht sollte ich mir es gab mal so ein System.
Jetzt ist dein Bild weg.
Nein, ich bin da, oder?
Nee, dein Bild ist weg.
Ja, aber das ist
wir
ja
haben es verschrien. Es war so klar.
Es war ja nur temporär, oder? oder auch nicht. Aber mein Audio ist noch da.
Audio ist noch da. Ja. In der Zwischenzeit, während ich das repariere, der Tim Sweeney und Antitrust und Zeug, das habe ich tatsächlich auch nicht verfolgt. Ihr denn? Habt ihr gesehen, was da in den USA los ist?
Ja, in den USA, es ist ja nur lustig, dass diese Geschichte ja zweiteilig ist. Also die Geschichte, die vor inzwischen, glaube ich, 5 Jahren oder so passiert wurde, also dieser Fortnite-Stunt, eine direkte Zahlungsmöglichkeit zu integrieren, die hat Sweeney ja nicht nur für iOS abgezogen, sondern 1:1 auch für Android. Also der Fokus lag, die Aufmerksamkeit lag natürlich immer für uns, nicht nur für uns, sondern insgesamt die Aufmerksamkeit lag natürlich immer auf dem Apple-Epic-Fight. Aber derselbe Kampf ist praktisch parallel zwischen Epic und Google abgelaufen. Und die haben dasselbe Ding gemacht, dasselbe Spiel. Sie wurden genauso, wie sie aus dem App Store geworfen wurden, wurden sie eben aus dem Google Play Store geworfen. Und genauso wie sie die Klage gegen Apple eingereicht haben, haben sie ja Epic die Klage gegen Apple eingereicht hat Epic auch eine Klage gegen Google eingereicht. Das war also, dass sie haben die 1:1 dieselbe Strategie gefahren, dasselbe Spiel gespielt. Und dann sind halt diese zwei Gerichtsverfahren passiert und die waren halt komplett konträr, weil Epic gegen Apple einfach fast komplett verloren hat und sie gegen Google einfach komplett gewonnen haben. Und dann kam das Berufungsverfahren, da haben sie gegen Apple im Berufungsverfahren wieder komplett verloren oder fast komplett verloren. Und dann haben sie im Berufungsverfahren jetzt gegen Google einfach nochmal komplett gewonnen. Und der Richter, der war so stinksauer auf Google, dass der so gesagt hat, so, ey, das geht so nicht weiter, so der Play Store, so ich werde Google bestrafen und so, die müssen also alles aufmachen. Und da sind natürlich dann so Sachen passiert, die wirklich lustig sind, dass nämlich Google jetzt nicht sofort, aber auf lange Sicht den Google Play Store für andere App-Läden öffnen muss. Also der Punkt ist, dass sozusagen in dem Fall Epic, seinen Epic Games Store nicht einfach nur auf Android bringen kann, weil natürlich Sideloading und so weiter, sondern den Epic Games Store in den Google Play Store stellen kann. Ja, also put the store in the store.
Was einfach komplett
was komplett super lustig ist, wenn sie das schaffen, das irgendwie noch aus Apple rauszuzwingen, weil irgendjemand in der EU merkt, ey, wir könnten den eigentlich zwingen dazu, dass er der andere Game Store in den App Store auch rein darf. Da ist doch auf die Idee, ist, glaube ich, noch keiner in der EU gekommen, weil das wäre sehr lustig. Naja, und da sind wir jetzt. Und das heißt, Google hat eben ihren ersten Büro, also die hatten auch, da ging es auch um eine offensichtlich, da weiß ich nicht, ob Basti, du diese ganze Detailrangiererei mitbekommen hast, weil ähnlich wie bei Apple ging es dann am Schluss natürlich auch um einstweilige oder nicht einstweilige, sondern um Verfügungen, mit denen in dem Fall halt Google zu etwas gezwungen werden sollte, nämlich diese und diese und diese Bedingungen zu ändern und den Store so und den Play Store so und so und so zu öffnen. Und dann wurde diese Verfügung ausgesetzt, weil Google halt gesagt hat, hey, da muss erstmal jetzt die Berufung ablaufen. Und da sie in der Berufung jetzt verloren haben, ist eben diese, ist diese Verfügung wieder gültig. Und diese Verfügung wird sie jetzt erstmal zwingen, bestimmte Sachen zu machen. Und das sind alles sehr ähnliche Sachen wie bei Apple auch. Nämlich zum Beispiel, dass Apps halt einfach auf eigene Angebote verlinken dürfen und einfach sagen dürfen, hey, abonnier das doch bei uns auf der Webseite, hier ist der Link und da kostet es halt nur wenige. Also all diese Sachen, die Apple auch ja jetzt in den USA machen musste, auch aufgrund dieser Verfügung, die ja der einzige Punkt war, den sie in dem Verfahren mit Epic verloren haben. Und so ähnlich geht es Google auch. Das Lustige ist, dass auch Google genauso argumentiert wie Apple. Das ist alles, es ist so wie so ein Spiegel, der da existiert, weil Google einfach sagt, das ist, ich weiß nicht, ob Google PR und App, ob die so eins zu eins dasselbe, die haben so ein Buch, glaube ich, aus dem sie so zu zitieren, sagen so, ja, wenn wir das jetzt machen müssen, das ist für die Sicherheit unserer Nutzer, ist das sehr schlecht und yeah. Privacy und es ist ganz das Desaster für die Android-Nutzer, die Sicherheit erwarten durch den Google Play Store. Und du kannst einfach so Google Play Store und App Store und ja. Google und Apple kannst einfach austauschen und dann hast du so das komplett selbe Argumentationsgefüge am Schluss. Also sehr verrückte Geschichte, dass die auf der einen Seite so anders abgelaufen ist, jetzt im Ergebnis sehr ähnlich ist. Das Apple musste ja eben auch schon den App Store in den USA entsprechend öffnen. Aber natürlich ist jetzt spannend, ob Epic Games tatsächlich seinen Game Store am Schluss in den Google Play Store reinbekommt. Auf der anderen Seite, ist das so verkehrt, wenn ein riesiger App Store, der letztlich, also ein App-Laden jetzt, nicht der App Store, nicht Apples App Store, aber wenn ein App-Laden auf einer Plattform auch andere App-Läden transportiert, war das nicht so ein Ding, was Microsoft auch irgendwann mal gesagt hat, ja, unser Windows Store, natürlich kann jetzt der Epic Game Store auch im Windows Store vertrieben werden. Also ja, warum soll der Store, ich meine, der Epic Game Store ist auch nur eine App, die du runterlädst, ja, in der dann andere ja. Apps, andere Apps, wie sagen wir mal blöd, wie ein Paketmanager irgendwie drin stecken. Also ich finde das eigentlich, dieses Theater, was wir jetzt sehen seit 15 Jahren, sowohl auf iOS als auch auf Android, ist eigentlich ziemlich absurd aus dieser alten Geschichte der PC-Welt, wo halt das einfach so ist, dass eine Plattform da ist und andere Entwickler ihre Sachen auf dieser verdammten Plattform anbieten.
Bei Google ist das Ganze natürlich irgendwie auch weniger spannend und weniger überraschend, weil da konntest du ja immer Drittanbieter-Stores installieren. Der Nachteil war ja immer, dass der Weg dorthin steinig war. Also wenn wir uns F-Droid anschauen, was halt ein alternativer Open-Source-Store ist, du musst das irgendwo runterladen, da musst du beim Browser sagen, ja, der darf Sachen installieren und dann kommt nochmal so eine Meldung, wo du sagst, ja, darfst du wirklich installieren und dann hast du diesen Drittanbieter-Store da drin. Aber wie du ja vorhin schon gesagt hast, der ist ja nichts anderes als eine App. Also wenn ich den Store lade, ist das auch eine APK, wie jede andere App halt auch.
Ja.
Und damit ist es ja eigentlich albern, das nicht zu laden. Und sind wir mal ehrlich, jedes Spiel, das du heute kaufst, ist ein Store. Der Unterschied ist, du lädst halt keine Apps aus dem Ding, sondern du kaufst halt einfach Schlumpfbeeren da drin.
Ja.
Und warum sollte jetzt ein Epic Game Store, wo du aber halt dann ein Spiel kaufen kannst, warum sollte das da ausgenommen sein? Ich verstehe natürlich die Argumentation, die Google und Apple auch fahren, weil da hängt Geld dran. Und das haben wir ja auch schon oft durchdekliniert. Aber wenn ich jetzt halt gucke, was muss Google machen? Du hattest ja vorhin gefragt, worauf ist es denn zurückgefallen, was Google jetzt für Auflagen hat? Also sie müssen halt alternative Abrechnungssysteme erlauben. Und ich meine, das ist das sicherlich das, was ihnen am allermeisten wehtut, weil in dem Moment, wo du einen Store installierst, wo du Sachen rauskaufst, ist da nicht mehr automatisch das Payment-System von Google dahinter, wo Google sich einen Cut nehmen kann, sondern da ist halt dann hier, wie heißt's, Blablub, Sweeney Pay, wie es auch immer heißen mag, Epic Pay, whatever dahinter. Und plötzlich ist die Provision weg und sie können plötzlich halt andere Preise machen, weil es ist ein komplett anderer Store. Und was theoretisch halt lustig ist, dass es die ganze Sache auch nochmal andersrum funktioniert, weil der App-Katalog, der momentan im Google Play Store ist, den muss Google, und das ist halt auch eine gerichtliche Auflage gewesen, der muss den anderen App Stores, muss Google das zur Verfügung stellen, dass die anderen App Stores auch den Katalog von
ja, das ist ziemlich crazy, muss man sagen.
Genau, also ich kann da jetzt als Entwickler und Entwicklerin kann ich da rausopten und sagen, nee, möchte ich nicht, ja, kann man machen, wie das halt auch immer ist. Aber das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch für alle Bestandsstores. Es gibt ja schon andere App-Stores, die zum vorgebundelt mit Telefonen mitkommen. Also Samsung hat hier Gallery und Xiaomi hat sowas und wie sie alle heißen. Viele von denen haben eigene Stores vorinstalliert. Und theoretisch könnten die natürlich jetzt sich auch den Katalog von Google Play damit reinstecken. Und was noch zusätzlich dazu kommt, und das ist natürlich auch für Google gar nicht geil, und deswegen finden die das auch alles doof, ist, sie dürfen, zumindest waren das halt die Regelungen, die jetzt da bisher gültig sind, sie dürfen anderen Smartphone-Herstellern kein Geld mehr geben, dass die nur noch den Play Store installieren. Und jetzt könnte natürlich Epic herkommen und sagen, es wäre ja smart, wenn auf deinem Telefon auch der Epic Store installiert wäre. Wir würden uns da sicherlich auch ein bisschen an deinen R&D-Kosten beteiligen oder so. Und pling plung, schon ist der halt möglicherweise vorinstalliert. Und das mag halt Google nicht und sowas mag natürlich im Zweifel Apple auch nicht.
Ja, schon eine wilde Geschichte auf jeden Fall. Das, wie nah die aneinander liegen auf der einen Seite, aber wie anders das auch ist. Und dass halt Google das so haushoch verloren hat, ist vor allem einfach faszinierend. Man muss natürlich sagen, dass es halt eine grundsätzliche Sache gibt bei Google, die einfach anders ist bei Apple, ist, dass es halt Deals und Absprachen und Unterlagen und Dokumente und so weiter gab. Während bei Apple gab es nur so ein paar interne E-Mails, die halt für Aufregung sorgen. Aber du hast halt dieses geschlossene System, was einfach Apples System ist. Und da gibt es halt keinen komischen Shady Deal, sondern es ist einfach, Apple ist der Shady Deal, weil die sich halt einfach alles einsammeln, was sie da greifen können. Und bei Google ist natürlich gerade diese Absprachen mit Geräteherstellern und hier mach mal das und aber du installierst mal bitte nur unseren Store vor und so weiter. Da sind natürlich immer, da gibt es immer so einen Trail von Papier-Trail mit komischen Deals. Und das gibt es natürlich bei Apple alles nicht.
Ja, die gibt es da halt schon, aber halt auch genau in die andere Richtung, nämlich da ist der Deal halt mit Google auch wieder, ne? Da ist ja auch der Shady Deal, so, hey, wie wär's denn, Suchmaschine,
weißt du, ja gut, also gut, der ist aber natürlich außerhalb von dieser App-Store-Frage, das aber ist ein eigener Shady Deal, das ist richtig, aber ein anderer Shady Deal.
Und was natürlich da ja hängen bleibt, ist, und ich weiß natürlich nicht, das waren ja unterschiedliche Richter, richtig?
Ja, genau. Die haben, glaube ich, komplett gar nichts miteinander zu tun gehabt.
Also die Frage ist natürlich, wäre die Rechtsprechung dieselbe gewesen, wenn es derselbe Richter gewesen wäre? Weil theoretisch ist natürlich Google immer die Firma, die schmutziger aussieht. Ja. Und das wahrscheinlich auch ist. Also vielleicht, möglicherweise, man weiß es nicht genau. Ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn es derselbe Richter gewesen wäre, dass er bei Apple gesagt hätte, naja, okay. Und bei Google gesagt hätte, nee. Hm. Ja, ja. Ist Spekulation, aber könnte natürlich sein.
Ja.
Ich konnte dem Thema gerade nicht so richtig folgen, weil uns hier das Video um die Ohren geflogen ist. Ich werde das in der fertigen Sendung geschnitten haben, aber irgendwas ist kaputt gegangen. Das ist natürlich das Problem bei solchen Sachen. Wenn Sachen kaputt gehen, dann braucht man Apple Care möglicherweise.
Oh.
Vielleicht ist man noch in der Garantiezeit drin, so wie ich mit diesem Mac Mini, der gerade seinen HDMI-Port schlafen gelegt hat. Aber es macht keinen Sinn.
Also vielleicht musst du auch nur neu installieren. Frag mal Alex, wie das geht.
Das wäre eine Option, weil das Lustige ist, gerade jetzt der Zustand von diesem Mac Mini ist, man steckt das HDMI rein und das Studio Display ändert seine Auflösung. Mhm. Anstatt, dass der HDMI diese Auflösung bekommt. Das ist irgendwas kaputt. Also muss ich mal investigieren und vielleicht Apple Care in Anspruch nehmen. Aber wir hatten letztes Mal Feedback, weil wir ein bisschen über Apple Care gesprochen haben und ob sich das lohnt oder nicht. Ein paar Leute haben geschrieben, die nehmen das immer, weil ihnen immer irgendwas an den Geräten kaputt geht und das lohnt sich immer irgendwie, ja, weil irgendwelche auch Sachen, die mir noch nie kaputt gegangen sind, irgendwie Lautsprecher im MacBook oder so, ja, mhm. Also das kann schon sein, dass die werden auch kaputt gehen oder halt, wenn du irgend so ein Ding hast, was Apple erst Jahre später als so Seriendefekt irgendwie anerkennt, so wie diese Displayflex-Kabel, die sich auch bei irgendwelchen MacBooks rausgezogen haben, dann bist du vielleicht mit dem Apple-Care eine Weile irgendwie abgesichert, aber für mich am Schluss hätte es sich jetzt nicht so gelohnt. Dann hatte Holger sich gemeldet mit einem Video-Feedback, was kein etablierter Feedback-Weg ist, aber ich lasse es ausnahmsweise gelten. Nachdem wir kein Video haben, kann ich es auch leider nicht zeigen. Aber er sagt, er hatte gerade so einen Austauschfall von einem zerschmissenen iPhone und hat AppleCare drauf. Und er hat zuerst versucht, so sofort Austausch von dem Display im Apple Store. Ist er hingegangen, so hier, guten Tag, Display tauschen, können Sie auch sofort machen. Ja, kein Problem, dauert nur 6 Stunden. Aber 6 Stunden ist halt zu viel, wenn er die Kinder im Schlepptau hat und hat es dann gelassen. Und dann, geht ja auch am Telefon, dann mache ich so einen Express-Austausch. Das geht ja auch schnell, oder? Und dann hat er angerufen und niemanden erwischt, der sich zuständig gefühlt hat. Und dann ist er nicht zurückgerufen worden, 7 Mal. So, wir rufen Sie morgen zurück. Niemand ruft an. Wieder angerufen, niemand ist zuständig. Irgendwie der Nächste sagt, jetzt müssten Sie bitte Find My ausschalten. Aber er sitzt gerade im Auto und es geht nicht. Ja, machen wir morgen, rufen Sie zurück. Ja, klar, mache ich. Ruft nicht zurück. Und Ende vom Lied ist, er hat irgendwann jemand gefunden, der den Express-Austausch anstoßen kann. Dann kam auch das Telefon, dann hat irgendwie UPS rumgetrödelt und das Ding nicht zugestellt und er hat irgendwie, musste in den Kiosk gehen, um es abzuholen. Und dann aber insgesamt diese Nicht-Erreichbarkeit von jemandem bei Apple, der zuständig ist für Express-Austausch, hat dazu geführt, dass der Express-Austausch nicht 6 Stunden wie im Store gedauert hat, sondern 3 Wochen.
Das ist natürlich schon lang.
Guter Service eigentlich.
Und ich meine, ich habe auch mal so einen Express-Austausch gemacht und es war auch so ähnlich. Das ist so ein Ding, was sie nicht gerne machen. Ja, das ist so ein Telefon gratis rausrücken, selbst wenn der Betrag auf der Kreditkarte geblockt wird. Vielleicht ist da auch zu viel Betrügerei passiert irgendwie mit diesem, also es scheint so, als wollte Apple diesen Express-Austausch jetzt nicht, ist nicht ihr Standard-Ding. Mhm. Was sie eigentlich möchten, ist, dass du ins Store kommst und ein paar Stunden wartest oder dass du das Ding einschickst und eine Woche später zurückbekommst. Aber Express haben sie ihm zumindest freiwillig oder nicht unschwer gemacht und mir damals auch. So, und die anderen Garantiesachen, dieses fällt auch unterschiedlich aus. Also wie gesagt, ich hatte mal so einen Laptop von der Uni, von Dell, mit dem größten Supportvertrag und hat irgendwann dieser Laptop irgendwas, ein Problem gehabt und dann kam irgendwie 12 Stunden später so ein Dude von Dell und hat diesen Laptop komplett auf meinem Schreibtisch zu Hause auseinandergebaut, neu zusammengebaut, hat wieder funktioniert, weil die Uni irgendwie so einen Deal mit Dell hatte für den besten Support. Also es geht auch anders, wenn man das bezahlt.
Ja.
Gut. Noch ein Ding, wenn man mal in die Release Notes, in die Security Release Notes von 18.6 reinschaut, about the security content of iOS 18.6.
Ja.
Und ganz runterscrollt. Da sind super viele total wichtige Sicherheitslücken gelöst.
Ja.
So hartes Security-Zeug, so wo Leute wirklich hart nachdenken und Wochen und Monate an so einen Exploit hingeforscht haben und den dann eingereicht haben. Und wenn ganz unten ist, dann ist da eine Kategorie, da sind so Sachen Fotos-App, Safaris-App, Shortcuts und unter Siri steht, wir danken Timo Hetzel für seine Assistance, für seine Hilfe.
Hurra! Vor allem, was hast du getan?
Dass es unter Siri steht, ist das Allerlustigste. Das ist das eigentlich Lustige an dieser Notiz, die da einfach drunter steht.
So, also, ich bin jetzt offensichtlich offizieller Siri Security Researcher.
Obviously.
Und ich hatte das ja, also ich habe damit nicht gerechnet, dass das da steht. Das hat ein Hörer gefunden, der offensichtlich das Ding bis unten durchgelesen
hat. Und dann sehr laut gelacht hat. Ja,
ich habe auch gelacht. Und jetzt ist es wahrscheinlich okay, jetzt diesen Bug zu veröffentlichen. Das mache ich jetzt nämlich. Es hat natürlich nichts mit Siri zu tun, sondern im April habe ich nochmal die WWDC vom letzten Jahr angehört. Weil wir irgendwas wegen Apple Intelligence hier besprechen wollten, habe ich nochmal die alte WWDC rausgesucht und nochmal so abgeglichen, was haben sie versprochen und was ist jetzt geliefert. Und ein Ding, was der Federighi bei der WWDC 24 versprochen hat, ist, dass man bestimmte Apps im Springboard, im Homescreen vom iPhone verstecken kann.
Yes,
ja.
Dann sagst du hier, hide this app und dann wandert die in einen Folder, der heißt Hidden und dann sollten von dieser App so im System sichtbar keine Bestandteile mehr sichtbar sein. Das heißt, wenn du danach suchst, sollte diese App nicht mehr gefunden werden. Diese App sollte keine Notifications mehr bekommen. Ja, sondern so lange, bis du diese App aus diesem Hidden Folder mit Face ID wieder rausholst, sollte die versteckt bleiben. Und das habe ich, während ich dieses Video angeschaut habe, ausprobiert. Habe ich halt irgendeine App versteckt und habe sie in diesen Ordner gesteckt, habe dann danach gesucht und dann habe ich ein Suchergebnis zu dieser App gefunden. Weil ich mir gedacht, das ist ja schlecht. Das ist ja.
Was für ein Suchergebnis? Also die, wirklich die App hast du gefunden?
Nee, ich habe die Settings dieser App gefunden.
Die Settings dieser App, okay.
Ja. Ja.
Und die Settings dieser App, die leiten dann offensichtlich in die Settings-App und dann hast du dort die Privacy und Push, ja, nein, was auch immer von dieser App drin. Aha. Und das hat für, ich habe 2, 3 Apps durchprobiert und es hat funktioniert. Also, dass diese unsichtbare App trotzdem vom System gefunden werden konnte.
Ja. Zumindest die Einstellung, ja.
Die Einstellung und, also was er hatte so einen Witz gemacht mit seiner Frisur-App oder sowas.
Ja,
das,
schon klar.
Dass eine geheime Frisur-App hat und dort irgendwelche Sachen tut, aber natürlich, weiß nicht, wenn du jetzt irgendwie Coldplay-Fan bist oder so und da halt deine Coldplay-Tickets verstecken möchtest vor deiner Frau, kann natürlich sein, dass du
ja, gutes Beispiel.
Dann habe ich gedacht, das ist ja schon so ein Privacy-Bug eigentlich. Das kann jemanden richtig beißen, wenn du ein Telefon offen liegen lässt und dann sucht jemand nach der Coldplay-App und dann findet der jemand die Settings von der Coldplay-App und dann denkt er sich, hey, wieso geht denn der auf das Konzert? Der hat doch eigentlich, ist der auf einem Business-Trip.
Richtig.
Oder so. Und dann habe ich das bei security.apple.com gemeldet, diesen Bug oder diese Privacy-Dingsbums, und haben sie gesagt, ja, wir prüfen das, nee, ist uns egal, geh weg. Dann habe ich einen Screenshot hinterher geschickt von diesem Slide von Greg Federighi auf der WWDC, wo er sagt, wo drauf steht, dass diese App nicht mehr in der Suche auftauchen sollte. Weil sie taucht auch noch an anderen Stellen im System auf. Also die ist immer noch in Screentime und irgendwo drin. Ne? Also
genau, ja, so ganz verschwinden die nämlich nicht. Aber die Suche ist natürlich sehr unglücklich, muss man sagen.
Ja. Und dann haben sie gesagt, okay, prüfen wir nochmal. Und seitdem habe ich nichts gehört. Und jetzt haben sie es offensichtlich Ende Juli, also 3 Monate später, gefixt. Und das war jetzt kein großer Bug, das ist auch keine große Sicherheitslücke oder sowas, aber ich fand es lustig, dass ich, weil ich das bei security.apple.com eingereicht habe, haben sie sich wirklich angeschaut, weil beim Feedback Assistance hätte sich das niemand angeschaut.
war.
Und ich habe dieses Acknowledgement bekommen.
Ja, das ist schön.
Was und einfach das Allerbeste von
allem. Ja, das muss man rahmen, ja.
Ja, das hänge ich mir wahrscheinlich wirklich so an die Wand.
Dringend, unbedingt, ja.
Und ich kann natürlich jetzt auch Siri Security Researcher auf Visitenkarten drucken.
Mhm. Ja,
auf jeden Fall.
Meine Twitter-Bio reinschreiben.
Das würde ich machen auch.
Von der Bug-Bounty-Summe, die du bekommst, kannst du dir diese Visitenkarten dann drucken lassen.
Genau, Bug-Bounty ist nämlich auch interessant, weil jetzt in diesem Portal bei security.apple.com, da ist jetzt so ein Status eingestellt. So, das ist, also hier ist das Acknowledgement, haben sie gelinkt.
Ah ja, okay.
Aber ich habe keine E-Mails bekommen von diesem Portal. Das ist nicht so gut mit E-Mails verschicken. Das sollte, aber es tut nicht.
Okay.
Und,
gut. Das kann man ja nach.
Gut, ist ja viel, mit den auch E-Mails. Viel verlangt.
Ja. E-Mails mögen wir nicht.
Nee. Da steht jetzt dieses 18.6 Release Notes ist gelinkt. Dann steht drin, dass es jetzt mit 18.6 behoben ist. Und dann steht dabei, dass die Bug Bounty ist jetzt in Review. Und das erklärte Ziel von Apple ist eigentlich, dass das so in 2 Wochen müsste jetzt entschieden werden, wie viel Bug Bounty ich dafür bekomme. Mhm. Und diese Bug Bounties, die können ja sehr hoch werden. So für so einen vollen Jailbreak zahlen sie theoretisch 1 Million. Mhm. Praktisch beschweren sich echte Security Researcher.
Praktisch
Knausern.
Dass sie ein bisschen rumknausern. Zum Beispiel ist gerade einer, der hat so einen ziemlich bösen Safari-Bug gefunden und der kriegt jetzt so $1,000. Und da könnte man argumentieren, dass das echt sehr schäbig ist, sehr schäbig wenig.
Ja.
Und teilweise beschweren sich auch Leute, dass diese Auszahlung dann halt ein Jahr lang dauert. Und teilweise dann noch Diskussionen passieren, so nee, jetzt echt. Und also wie viel sie dafür zahlen, für solche also nicht für so einen Quatsch wie bei meinem Ding, sondern für ernsthafte Sachen, dass sie wenn da ernsthafte Leute dran forschen, dann ist halt die Konkurrenz hier irgendwelche Spionagefirmen, die dann mehr dafür zahlen.
Und die zahlen sofort.
Ja.
Ich diskutiere nicht lange rum.
Die zahlen sehr schnell.
Und da könnte Apple sicherlich auch noch ein bisschen offener sein. Aber zumindest, das habe ich jetzt dadurch gelernt, zumindest sind bei diesem Portal, da sitzen Leute dahinter, die Bugs lesen. Was schon mehr ist, als was ich erwartet hatte. Und lustigerweise habe ich gerade noch so einen Bug der gleichen Klasse gefunden. den reporte ich jetzt nochmal und dann kriege ich vielleicht nochmal so eine Zeile gratis dort abgedruckt.
Yeah.
Ich habe auch gelesen, dass manchmal bekommen die Leute ihr Developer-Programm gratis für ein Jahr, kriegst du $100 zurück.
Ah.
Kann okay. auch sein, aber...
Oder ist ein, so wie YouTube diese YouTube-Bildchen verschickt, so müssten die so ein, müsste Apple so ein Siri-Bildchen verschicken.
Das ist gut, mit so einem Käfer drauf. So,
thank you for helping make Siri, Siri better.
Ja. Ja, das ist halt, weil sie Suche auch unter Siri Intelligence einsortieren, natürlich. Was damit ja nichts zu tun hat und so. Und ich glaube, ich kann es jetzt natürlich nicht mehr im Nachhinein kontrollieren, aber ich nehme an, dass das irgendwann im Laufe von iOS 18 dieser Bug reingebaut worden ist, ja. Weil wahrscheinlich das Settings-Team irgendwas an diesen Privacy-Einstellungen oder an diesen, wo kommt diese App her oder Apple Intelligence oder irgendwas haben sie an diesen Settings verändert, was dazu geführt hat, dass diese Settings wieder in der Suche aufgetaucht sind von versteckten Apps. Und sie hatten noch zwischendurch, haben sie gesagt, sie können es nicht reproduzieren. Dann habe ich einen kleinen Screencast aufgenommen, habe es ihnen geschickt und jetzt haben sie es behoben. Ich habe es noch nicht angeschaut auf 18.6. Mhm. Aber das war jetzt in 18.4 drin, in 18.5 und jetzt in 18.6 ist es behoben. Und ihr könnt gucken, ob das auf 26 auch schon behoben ist oder ob es da auch noch rumlungert.
Ich glaube, das lungert da tatsächlich noch rum. Zumindest lungern die Settings von Apps noch in den Suchergebnissen herum, weil die sind mir jetzt in den letzten Wochen sind mir sehr oft statt den Apps die Settings über den Weg gelaufen von den Apps, nach denen ich gesucht habe, was meistens daran lag, dass das ausgelagerte Apps waren. Ah. Und von denen bleiben die Settings natürlich bestehen, weil die App ja nur ausgelagert und nicht gelöscht ist. Die ist halt ein bisschen wie versteckt, diese ausgelagerte App. Und das heißt, wenn ich nach der Suche, nach dem App-Namen, dann kommt als Ergebnis das Setting dabei heraus. Und manchmal schnallt er auch, aber nicht immer. Manchmal schnallt iOS auch, dass es dann mir eigentlich die App gleich zum Wieder-Download anbieten sollte. Aber es passiert komischerweise, habe ich jetzt in den letzten Wochen sehr oft praktisch, da ist dann das App-Icon und noch, also oder das ist ein großes Settings-Icon und ein kleines App-Icon oder umgedreht, ich weiß es gerade nicht mehr, aber es ist so eine Konstellation, dass du schon siehst, das ist nicht wirklich die App selbst, sondern nur ein Element von der App, was halt die Settings sind. Das ist ja ein bisschen komisch, weil die Settings natürlich in iOS sind ja die Settings in Settings, statt in den Apps selbst.
Ich meine, es ist lustig, auch Apps, die dauerhaft Zugriff auf die Location haben, können nicht ausgeblendet werden. Da musst du erst das dauerhafte Location-Abfragen ausschalten, um sie dann mit Face-ID zu verstecken.
Okay. Ist auch lustig.
Ja, es sind schon viele
komische Stolperfallen.
Ja, einzelne Fälle, Verknüpfungen, die du da beheben musst und so weiter. Ich habe auch mal so aus ich weiß gar nicht aus welchem Grund, ich habe aus Testgründen wahrscheinlich mal 2, 3 Apps versteckt und es wurde mir halt sofort zu blöd, die nicht über die Suche starten zu können und so weiter.
Ja, ja, natürlich. Das macht das sowieso natürlich zu einem Hauchkriterium, um die zu verstecken. Ja, finde ich halt auch dann nie wieder, weil...
Das ist halt eine Möglichkeit, sich auf iOS auch so einen Distraction-Free-Launcher zu bauen.
Ja.
Da könnte Basti alle seine Apps hiden und dann müsste er jedes Mal diesen Folder anklicken, dann Face-ID machen und dann diese App von Hand raussuchen. Das ist so nervig, dass du dann halt nicht mehr aufmachst.
Das ist schön, wenn du da
der Super-Hack.
TikTok da reinsteckst, da keine Sorge, sonst machst du nie mehr auf.
Das war tatsächlich die Beispiel-App, die ich ihm geschickt habe. So, TikTok da rein,
ja, da ist sofort einer von Apple Security Team. TikTok. Das müssen wir uns genauer anschauen.
Okay, gut. Ein kleines bisschen stolz bin ich schon, dass ich jetzt in dieser Liste stehe.
Kannst du auch. Ist gut.
Neben echten Researchern.
Ist schon lustig. Ist schon gut.
Ja.
Okay, gut. Dann machen wir die Picks für heute. Picks heute ohne Video, weil alles kaputt ist, aber da müsst ihr jetzt durch. Vielleicht fängt doch mal Alex an, weil er so lange nicht da war.
Na guck mal, ich habe mit Switch aufgehört. Ne? Das war mein letzter Pick und ich mache einfach mit einem Switch-Game weiter, weil es einfach mich die Woche beschäftigt. Und es ist sehr überraschend, muss ich sagen, dass Donkey Kong Bonanza Bonanza. Go Bananas. Das hat so viele gute Soundeffekte. Das ist, es schwebte so unter dem Radar bei der Ankündigung, bei der Switch-Ankündigung. Und ich dachte mir, alle schützen sich auf Mario Kart. Und es war ja auch so. Donkey Kong kam halt so ein paar Wochen verspätet und es ist so gut geworden. Es ist ernsthaft so gut geworden. Also ich hätte das nicht gedacht. Aber ich hieß ja noch Ferienwoche und ich habe das irgendwie mit so einem Mann, ich habe gearbeitet diese Woche, falls jemand offiziell zuhört, aber ich habe auch viel Donkey Kong gespielt. Man kann es zu zweit spielen, man kann es alleine spielen. Man kann auch einfach nur zugucken, weil es super unterhaltsam und optisch, visuell einfach ein Genuss ist, muss man sagen. Ich liebe diese Oberwelten, die so hell sind und so sympathisch, freundlich und so. Es gibt auch viele Unterwelten, die sind so ein bisschen düsterer. Aber das hat Nintendo sich wieder ausgetobt. Also, Donkey Kong kann, glaube ich, nie ein Spiel des Jahres werden. Das ist einfach so. Das können nur große andere Titel. Aber das hätte es schon irgendwie verdient, weil da stecken so viele coole Ideen drin und du kannst ja alles kaputt machen und alles kaputt schlagen. Und du hast so viele lustige Kostüme und so gute Musik und du hast gute Endgegner und wie gesagt, diesen Zwei-Spieler-Modus, wo du auch so, bei Mario ging das auch schon so, da kannst du halt irgendwie diese Paulina sein, die auf dem Kopf von Donkey Kong sitzt und dann so kannst du helfen, indem du irgendwie Gegner abwirfst mit Sachen und so weiter. So ein lustiges, gutes Spiel. Es ist teuer. Ich habe da auch so ein bisschen Deals geschaut so und wir haben es dann letztendlich für 50 Euro bekommen. Das ist ein sehr fairer Preis, weil wir da schon echt Stunden mit beschäftigt waren jetzt schon. Und Nintendo hat es verdient einfach dieses, da kann man jetzt diese Woche wieder zahlen. Die haben ja irgendwie nochmal verdoppelt die Verkäufe, stehen glaube ich bei 6 Millionen jetzt schon bei der Switch 2. Die haben es echt verdient, weil das stimmt, das Paket irgendwie. Und Donkey Kong, also ich habe es einfach unterschätzt. Ich dachte nicht, dass es einfach so ein gutes Spiel gleich zum Start weg wird. Aber es ist dadurch ist das Launch-Lineup auch von der Switch einfach enorm aufgewertet worden, muss man sagen. Also das haben sie sicherlich auch absichtlich zeitlich versetzt so ein bisschen, damit die Leute erst Mario Kart spielen und sich nicht die Zeit gegenseitig wegnehmen. Donkey Kong ist ernsthaft, wenn man Switch-Spiele mag und diese Art von Spielen einfach mag und irgendwas für Jump'n'Run übrigens hat und so, das macht so auf dem Fernseher eine so gute Figur. Du hättest, kannst du jedes Bildschirm, kannst du so als gemalt, kannst du als Screenshot hinhängen. Das macht echt wirklich Freude und es bricht nie ein in der Performance und es sind total kreative Ideen, die dahinter stecken. Es ist ja auch das Mario-Team, das Odyssey-Team, was sich darum gekümmert hat und das Spiel sollte erst für die 1er rauskommen, für die Switch 1. Und das hat es natürlich, die Switch 1 war nicht ansatzweise in der Lage, sowas zu stemmen. Aber die ganzen Ideen, die sind halt schon seit Jahren entwickelt worden. Ich glaube, es war 7, 8 Jahre in der Entwicklung, das Spiel. Und das sieht man auch letztendlich. Das ist ernsthaft ein Hingucker.
Gut aussehen tut es auf jeden Fall. Meinst du, dass dieses Spielprinzip von alles kaputtschlagen ist auch nett, trägt das?
Ja, es wird halt nicht langweilig, weil es auch so gut mit den Vibrationen untermalt ist, mit dem Joystick. Und es ist so total befriedigend, einfach diese Blöcke von Stein zu zerhauen und immer irgendwie hunderte von Bananen und Coins daraus zu holen. Also da haben sie die Balance einfach sehr, sehr gut hinbekommen, weil es ist auch nie überflüssig, was kaputt zu machen. Also es ist immer hilfreich, was kaputt zu machen. Du kriegst immer Taler und Taler fliegen durch die Gegend und also es ist die visuelle, also was da visuell auf dich einprasselt, das ist enorm, muss ich sagen. Und dadurch wird, also ich meine, das hilft halt auch im Gameplay. Du kannst halt irgendwie Blöcke, Steinblöcke hier rausreißen, an die Stelle werfen, dann da drauf springen, also oder Gegner damit bewerfen und oder dich eingraben in Level und dann zu ganz anderen Dimensionen vorstoßen. Das ist ernsthaft durchdacht da kann man echt von Nintendo den Hut ziehen. Also es ist was Neues und ist halt, es gibt's halt so nicht auf anderen Plattformen, muss man einfach sagen. Deswegen ist es mein Pick.
Ja, ich habe es noch nicht selber gespielt offensichtlich, aber ich habe Screenshots gesehen, ich habe Videos gesehen und irgendwas haben sie, glaube ich, auf jeden Fall richtig gemacht. Ja, also auch so Diskussionen, so ist das vielleicht wäre das noch ein besserer Beipacktitel gewesen, weil sich jeder Mario Kart kauft, dann hättest du vielleicht das Donkey Kong-Spiel reinschmeißt. So oder so, wahrscheinlich beides nicht schlecht gewesen.
Nee, und ich meine, dass es halt zeitlich versetzt kommt, ist, glaube ich, ernsthaft auch clever. Also die wussten schon, was sie daran haben. Und sie wussten halt, dass das Mario Kart die größere Nummer ist. Aber Donkey Kong jetzt direkt naja, es, also kann man schon sagen, es ist ja so ein, zwei Monate später nachzuschieben. Hat sicherlich auch einfach, ist clever, strategisch und ich weiß nicht, ob es viele Leute einfach so auf dem Schirm haben, weil es halt in Anführungszeichen nur Donkey Kong ist und es steht halt nicht Mario drauf oder so oder Zelda, aber es ist einfach sehr liebevoll gemacht und da steckt so viel ja, Liebe zum Detail in jeder Aktion, die sie da haben, also das und dann auch mal so ein Donkey Kong zu haben, was ernsthaft gut aussieht in 3D und das ist ja, ist wirklich gut. Also bin ich sehr begeistert von. Wir beide sind da, also mein Sohn und ich sind der begeisterte Mann und es lohnt auch einfach nur zuzugucken und es ist halt visuell auch lustig, wenn Donkey Kong ins Wasser springt, hast du plötzlich Wassereffekt, das hattest du ja alles mehr oder weniger nicht auf der Switch und dann haben sie noch beigelegt irgendwie so einen Kreativmodus, wo du zum Beispiel so Stein meißeln kannst mit den Controllern als Maus, ja, du kannst ja die Controller als Maus verwenden und dann kannst du irgendwie den einen Controller normal in der Hand halten und den anderen hast du als Maus und dann drehst du so deine Skulptur und dann meißelst du so ein bisschen und malst die an und totales Ranspielen, aber es liegt halt irgendwie bei und rundet dann schon das Gesamtpaket noch ab.
Wundervoll. Ich link irgendwas, dann kann man sich zumindest mal Videos anschauen, ob sich da vielleicht lohnt, die Konsole anzuschaffen oder auch nicht. Also reizt mich weiterhin nicht genug, obwohl ich es gerne mal ausprobieren würde. Mhm. Stehen noch in den Mediamärkten diese Kioske, wo man das ausprobieren kann?
Vielleicht, ich weiß, habe ich nicht überprüft bei meinem Urlaub.
Wie ist denn das jetzt, wenn Mediamarkt von den Chinesen übernommen wird? Wird es dann auch so alles so Temu-mäßig? Nur noch Müll?
Ich weiß ja nicht, ist es ja anders gerade?
Danke. Mach doch gleich weiter, Basti.
Wenn wir gerade bei Spielen sind, kann ich mich da perfekt dranhängen. Theoretisch gibt es natürlich auch als Switch 2 Spiel. Ich habe auch keine Switch 2. Was ich aber habe, ist ein Mac. Und was ich auch schon seit Release habe, ist Cyberpunk 2077. Und ich habe es nie gespielt, weil den Rechner, den ich damals hatte, da habe ich Linux drauf gebügelt und das, ja, ist complicated. Und habe ich es einfach nie gespielt. Und jetzt kam das ja vor nicht allzu langer Zeit für den Mac raus und das ging völlig an mir vorbei. Und dann habe ich gedacht, na gut, installierst du das halt mal hier auf diesem Mac Mini M4. Und das läuft. Läuft das besonders geil und gut und mit Raytracing? Nö. Läuft es mit 30 Frames pro Sekunde, was mir persönlich, ich bin alt, erreicht? Ja, läuft ohne Probleme. Full HD, alles fein. Also viel mehr oder mehr, was auch immer mein Monitor hier macht. Und ich habe da sehr viel Spaß dran. Also es ist einfach ein sehr tolles Spiel. Und inzwischen ist es offensichtlich patchmäßig auch auf einem
mittlerweile,
Stand,
ja.
Bugmäßig auf dem Stand, der klar geht. Und ich hatte bisher erst einmal das Problem, dass ich auf ein altes Safe Game zurück musste, weil man nicht mehr weiterkam. Also von daher kann man das jetzt echt machen. Und wenn das natürlich eine Art von Spiel ist, das einem gefällt, kann ich das wirklich sehr, sehr empfehlen. Und ich bin weiterhin sehr froh, dass ich damals einfach dieses Spiel gekauft habe. Und ich dachte ja, ich hätte das bei GOG gekauft.
Okay.
Und ich habe halt gesehen, okay, das ist jetzt für Mac rausgekommen. Ich war mental bereit zu sagen, okay, fuck it, kaufe ich halt nochmal. Ist halt blöd gelaufen. So, nee, lädst du einfach runter. Ich habe es ja schon gekauft. Das heißt, für alle Plattformen, die bei der GOG Store den ich natürlich im App Store geladen habe, so wie sich das gehört, wo der verfügbar ist, da kann ich das jetzt drauf spielen und das ist sehr, sehr nett. Also ich meine, das ist wahrscheinlich genau Mac und Windows, ja, stellt sich raus. Aber das ist gut, das gefällt mir.
Hast du einen Controller oder was? Wie hast du es gespielt?
Ich habe einen Controller, der heißt Tastatur und eine Maus.
Okay.
Weil das kann ich. Und ja. Ich bin ernsthaft schlecht in Spielen mit Controller. Und ich habe ja alles immer auf dem, also bis auf die Sachen, die ich mal auf der Switch hatte und GTA 4, das ich auf einer PS4 gespielt habe, habe ich ja immer alles am PC gespielt. Und ich kann halt mit Tastatur und Maus spielen und das geht. Und bin ich da gut drin? Nö. Habe ich da Spaß dran? Ja. Und das ist am Schluss das, was für mich zählt.
Und wie findest du, also jetzt so storymäßig und Zeug, dass wie das Spiel so losgeht, weil ich bin dann stecken geblieben aus Demotivation, weil es zu buggy war und der mir auch zu lang mit Tutorial und Quatsch am Anfang rumgetan hat.
Also du kommst, finde ich, relativ schnell einfach, wirst in dieses Spiel reingeworfen, so ein paar Basic lernst du und dann spielst du erstmal einen Moment und dann kommst du in so ein Combat-Tutorial rein, was aber in die Story ganz gut eingebettet ist. Und ja, ich kam da ziemlich gut rein, mir ist es nie auf den Nerv gegangen, weil die, also so dieses, du lernst Sachen und hast trotzdem irgendwie Spielspaß und eine Story, die sinnvoll ist, funktioniert relativ gut. Ich habe jetzt nicht diesen ganz einfachen Modus, wo du einfach nur quasi nur Zuschauern brauchst, genommen, sondern halt einen halbwegs sinnvollen Modus. Und das ist schon, also ich fand's gut. Ich fand, das haben sie inzwischen gut hinbekommen. Und vielleicht sind auch meine Ansprüche da nicht besonders hoch, weil, wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, ich bin der Mensch, der halt, wenn er mal irgendwas spielt, sind das so 3 Minuten auf dem Smartphone, irgendein lustiges Logikspiel, aber ich spiele ja sonst nichts. Und ich habe vor 2 Wochen meine Switch wiedergefunden, also Switch 1 wiedergefunden, und sie ist mal wieder tiefentladen, so wie das sich gehört. Also ich spiele einfach nicht. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch leichter zu begeistern als andere. Mir gefällt dieses ganze Setting. Sowas wie zum Beispiel Witcher reizt mich halt überhaupt nicht. Obwohl das quasi wahrscheinlich dasselbe Spiel ist. Ne?
Aus dem gleichen Studio.
Aus dem gleichen, genau, kommt dazu.
Das Setting ist einfach nicht deins wahrscheinlich.
Ja, genau, da spielt halt ein Typ mit Narbe im Gesicht. Und mehr oder weniger kann ich das halt auch bei Cyberpunk sein, wenn ich das möchte. Und
aber weniger Pferde in Cyberpunk, genau, das wird es wahrscheinlich sein.
Das wird es halt vermutlich sein und also dieses ganze Setting gefällt mir halt gut. Und ja, ich komme da bisher so gut klar mit. Und es ist mir das erste Mal seit Jahren passiert, dass ich mich da hingesetzt habe, gesagt, ich spiele das jetzt und dann war es 6 Stunden später.
Ah ja.
Das hatte ich schon lange nicht mehr. Ich hatte auch schon lange nicht mehr also mal 6 Stunden am Stück Zeit für sowas.
Ja.
Aber das war jetzt da wohl wo letzte Woche, als ich hier Rücken hatte und dann am Schluss doch nichts machen konnte, außer sitzen. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe gespielt mit meiner Heizdecke.
Sehr schön.
Sehr gut. Gut, also auch für alte Leute geeignet.
Ja.
Sehr gut. Ja, ich muss auf der PlayStation auch nochmal probieren. Das ist gepatcht und ja. Mein Controller lädt auch wieder. Der hat sich von alleine geheilt. Das ist auch gut. Und kann ich nochmal probieren, weil eigentlich müsste mir das ja vielleicht auch gefallen.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon auch, ja.
Ja, gut. Ich habe nochmal einen Hinweis, was mit LLMs geht und was nicht. Weil das verwechseln manche Leute und sagen dann und schreien dann auch vor allem auf Mastodon rum, LLMs sind für nichts gut. Aber das Problem ist manchmal nur, dass man sie falsch hält oder das falsche Modell benutzt. Und was ich jetzt mal ausprobiert habe zum Spaß, wie kann das LLM in dem Fall jetzt ChatGPT-O3, wie kann denn der mit Retro-Elektronik helfen? Mhm. Und das war jetzt nicht mein Problem, aber ein Problem von einem YouTuber. Der hat so einen kaputten PC, so einen 70er-Jahre oder 80er-Jahre-PC vor sich stehen und irgendwas geht nicht. Und dann habe ich das Video irgendwie angeschaut und habe das Video pausiert und habe geguckt, ob ich das Problem mit dem LLM lösen kann, ohne das von Hand aus 10.000 Datenblättern rauszusuchen. Mhm. Und was ich gemacht habe, ist, der hatte die ROMs von diesem Computer gedumpt, habe ich diese ROMs genommen, von GitHub runtergeladen und in ChatGPT reingeschmissen, einfach so Binary-Files. Und ihm gesagt, hier, das ist ein so und so Chip von Intel, und das ist in einem Terminal von so und so und dieses Gerät verhält sich so und so. Was ist denn da los? Wo finde ich jetzt im ROM diese Stelle, welche Werte müsste ich auf dem Datenbus finden? Und hat der ChatGPT dieses ROM disassembliert, hat sich angeschaut, wie der Befehlssatz von dieser Intel-Kiste funktioniert, wie der Display-Treiber-Chip funktioniert und hat dann gesagt, hier guckst du, muss man auf dem Datenbus von diesem Chip, muss man im Oszilloskop nachmessen, der sollte hier 11 Bytes schicken. Und zwar folgende. Mhm. Habe ich dieses Video weitergeschaut und nach einer Stunde ist der gute Mann auf YouTube soweit. Ich glaube, da müssten jetzt 11 Bytes auf dem Datenbus kommen.
Das ist ja wild.
Und der hat das halt richtig rausgelesen. Der hat diese PDFs sich besorgt, dieses Ende 70er Jahre Datenblätter von Intel, hat dieses ROM genommen, hat dort die richtige Stelle gefunden und gesehen, wo wird dieser Chip initialisiert. Und wie wird der initialisiert? Und hat aus den Datenblättern rausgeschrieben, so setzt du irgendwie den, wie viele Zeilen, wie viele Spalten dieser Textmodus haben soll, so setzt du den Bildschirm zurück und dann setzt du den Cursor wieder nach oben links. Und das sind diese 11 Bytes. Und der hat es genau richtig gemacht. Du musst nur richtig fragen und du musst nur das richtige Modell benutzen. Und du musst die $20 an ChatGPT gezahlt haben. Und dann kommst du mit sowas schon weiter. Du musst halt auch wissen, dass du mit sowas nicht, sowas kannst du nicht, die Bildgenerierung zum Beispiel, die taugt nichts, um Schaltpläne zu generieren. Das ist völliger Unsinn, das kannst du voll vergessen. Das ist so wie so anatomische Bilder irgendwie, so wo ist die Lunge? Wenn du ChatGPT fragt, mach mal ein Bild, so sag mal, wo die Lunge ist von einem Menschen. Die ist überall, nur nicht so in der Mitte, weil wenn der da ein Bild zeichnen soll. Und der baut auch lustige Kurzschlüsse in Schaltbildern, wenn du ihn. Und der bietet auch, das ist ja das Problem, er bietet selber an, ich könnte jetzt ein Schaltbild zeichnen für diese elektronische Schaltung, kann er aber gar nicht. Und wenn das aber so strukturierte Daten sind, so wie ein Binary oder also quasi ein Assembler-Code, und das ist ein relativ simpler Chip, so wie so ein Intel, was auch immer das war, irgendeine so eine Steinzeit-CPU, die halt sowieso nur 10 verschiedene Opcodes hat, dann kommt er da weiter. Und der kann sich eben jetzt inzwischen auch durch seine Websuche Datenblätter raussuchen, kann Datenblätter lesen und verstehen und kann dann eben auch solche elektronischen Sachen rausfinden. Der ist super im Regexe schreiben, wenn du ihn richtig fragst und das richtige Modell benutzt. Und das frustriert mich so ein bisschen zu sehen, dass Leute einfach so aus Prinzip jetzt so schreien, so nee, das ist alles scheiße. Und ja, da ist sehr viel Scheiße. Und ja, das ist eine Riesenbubble. Und es wird jetzt überall AI reingesteckt, wo sie nichts verloren hat. Aber es gibt sehr gute Anwendungsfälle, wo sich's auch voll lohnt und wo du dir halt sehr viel Zeit sparen kannst und wo du auch Sachen selber gestemmt bekommst, die du ansonsten nur mit einem harten Linux-Nerd in dieser Zeit gestemmt bekommen hättest. Und ich denke, da ist noch neben dem ganzen Bullshit und Blödsinn und ich meine, bitte nicht in den App Store gehen und irgendwie nach Chatbots suchen. Ja? Ist nein. 10.000 Stück und einer schlimmer als der andere.
Das ist echt ein Desaster.
Aber alle mit Abo, das haben sie alle gemeinsam. Alle mit
Wochenabo für 27 Euro die Woche.
Man kann sich mal, das ist auch keine Empfehlung, aber wer sich dafür interessiert, man kann mal auf OpenRouter, das ist so ein LLM-Router, der sich Requests von A nach B schieben kann und so. Die haben so eine Hitliste, was sind unsere größten Clients? Und die sucht man mal im App Store und schaut sich mal an, was bei App Review so alles durchgeht. Das ist erstaunlich.
Ja.
Das ist total interessant. Das ist nicht gut und so, das ist keine Empfehlung, aber es ist sehr interessant, was beim App Review so durchrutscht und was dann diese Modelle vom Open Router da für Humbug reinpumpen. Das ist wirklich beeindruckend. Aber man muss da selber mit etwas Verstand hingehen und sehen, okay, strukturierte Daten erfassen kann das LLM sehr gut, die Lunge im Menschen finden sehr schlecht, zum Beispiel. Also jetzt deswegen den AI-Arztroboter würde ich halt sagen, warte noch ein, zwei Wochen, bis man den auf mich loslässt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das Video schon öffentlich raus ist, das ist so ein Adrian's Digital Basement Video, das ist immer ganz interessant, weil das ist ja das Schöne an den Retro-Computern, die sind zwar schlecht dokumentiert aus heutiger Sicht und so, aber die sind trotzdem so simpel gebaut, dass man sie auch verstehen kann. Ja, man kann da auf einer Leitung einfach nachmessen, was kommen da für Bytes rübergefallen über die Leitung, dann kannst du sehen, okay, das ist richtig, das ist falsch. Und bei den ganzen alten Kisten inzwischen so, die Leitung weggerostet. Ist einfach alt. Es ist Zeit. Also.
Das ist sehr schön, ich habe hier hinter mir diesen iMac stehen. Mhm. Den ihr niemand sehen kann, weil wir kein Video haben, diesen G3 iMac. Und der passt natürlich wie Arsch auf einmal in diesen verdammten Salon hier rein. Und dann waren meine Eltern neulich da und dann meinen sie plötzlich so, sag mal, wir haben noch so einen ganz alten Sharp rumstehen. Und es ist noch so ein Sharp mit Diskettenlaufwerk und von 1983. Willst du den auch haben? Und ich sage, ich glaube, der passt auch wie Arsch auf einmal hier in diesen Salon rein. Und jetzt kriege ich demnächst hier noch so ein Gerät und habe dann auch noch so einen zweiten Retro, so einen echten Retro-Computer da stehen, weil der ist aus den 80ern. Die waren so richtig Retro noch. Gucken, ob der noch geht. Wenn nicht, frage ich dann einfach ChatGPT, ob er mir nicht was löten kann.
Wahrscheinlich auch eher schwierig, den mit möglicherweise Brandstiften Geräten zu verbinden.
Ach, das wird voll easy.
Ja. Ja, nee, aber ich bin insgesamt mit, je mehr ich da jetzt irgendwie Zeit reinstecke, die Modelle besser kennenlernen und weiß, wie ich ihn fragen muss und so weiter, komme ich da jetzt schon immer weiter. Ich habe ihn jetzt nebenbei gefragt, wie ich meinen Mac Mini reparieren kann. Mhm. Und das ist alles Humbug, aber das eine, was mich, was sich ganz gut anhört, ist, den Windows-Server zu resetten. Vielleicht hat er da irgendwie Quatsch reingeschrieben in die IP-Listen vom Windows-Server. Das sieht mir jetzt als nach der besten Möglichkeit aus. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist es kaputt. Gut. Leo, was hast du?
Eine Kamera-App. Aus irgendwelchen Gründen fallen plötzlich Kamera-Apps aus Leuten heraus. Wir hatten ja schon das Adobe-Ding, wie hieß das? Project Indigo, glaube ich.
Korrekt, ja.
Was sehr interessant, einfach eine Menge an Kram und Elementen beinhaltet hat, die man vielleicht gerne mag, wenn man sein iPhone als Kamera benutzt. Vielleicht auch ein bisschen Overkill war und das war ja auch so ein bisschen an der Grenze, was so die Leistungsfähigkeit des iPhones angeht oder die Wärmeentwicklung zumindest. Vielleicht auch in Kombination natürlich mit der Beta von iOS 26. Nicht die optimalste Variation, aber auf jeden Fall eine spannende App. Und jetzt ist lustigerweise, oder jetzt, also irgendwann in den letzten Wochen, ist dann kurz nach der Indigo-App ist aus unser aller Freund Fisco, ist die ja auch eine Foto-Bearbeitungs-App, ist eine Filter-App und Bearbeitungs-App für Fotos, auch schon vor Ewigkeiten sicher ein, zweimal gepickt, ist eine eigene Kamera-App rausgefallen, die es auch nur für iOS gibt. Die heißt auch, glaube ich, einfach Fisco Cam. Nee, Fisco Capture heißt sie.
Capture, ne?
Und es ist halt die haben sich aus irgendeinem Grund, natürlich war in der Fisco-App, die es jetzt schon seit Ewigkeiten gibt, war natürlich auch ein Kamera, wie soll man sagen, Modus integriert. Also du konntest natürlich auch als Kamera benutzen, aber der war halt ein Element in dieser doch so ansonsten riesigen App mit den ganzen Filtern und Bearbeitungstools und Social-Kram und was da halt im Laufe der Zeit alles reingewandert ist. Und Fisco Capture ist einfach nur eine pure Kamera-App und auch eine relativ reduzierte. Kann man dann wieder darüber diskutieren, wie weit man mit der kommt. Ich glaube, dass Leute durchaus ganz froh sind, wenn sie mal ein bisschen weniger einstellen müssen in ihrer Kamera-App. Das ist ja auch ein Weg, den jetzt Apple mit iOS 26 beschreitet, diese Kamera-App zumindest optisch extrem zu reduzieren, sodass du nicht mehr diesen ganzen Overkill an Einstellungen und Settings hast. Aber trotzdem das Zeug, was du brauchst oder möchtest, dann doch relativ schnell in Griffweite. Und die Fisco Capture App, die macht das auch ein bisschen so, dass die relativ, auf der einen Seite relativ minimalistisch ist und auf der anderen Seite hast du einen ganzen Berg von diesen Fisco-Basisfiltern, von denen auch einige, finde ich, recht nett sind. Die kannst du also gleich im Moment der Aufnahme benutzen, wenn du willst. Und auch gleich also live anpassen von ihrer, ja, wie soll man sagen, von der Stärke des Filters. Also kannst du da ein bisschen rumspielen. Und sie haben natürlich auch sie haben übliche manuelle Kontrollmöglichkeiten. Das ist jetzt nicht so super besonders, weil es natürlich unglaublich viele Kamera-Apps gibt, die das Zeug, ja, irgendwie Feineinstellungen, was halt Belichtungszeit und ISO-Wert und so weiter angeht. Das findest du natürlich an allen Ecken und Enden. Aber sie haben zwei interessante, so filmartige Elemente, die auch einfach Bloom und das andere heißt Halation. Das ist sowas auch noch aus der klassischen Fotografie, wo helle Bildelemente so ein bisschen so aus, wie soll man sagen, ja, nicht also so, das mir fällt kein gutes Wort dafür ein, die werden wie so eine Art, also Halation wie Halo, wie so eine Art Heiligenschein, also dass sowas so strahlt, gerade wenn du einen Kontrast zwischen einem dunklen Bildbereich und dann zum Beispiel eine Lichtquelle hast, dann suppt diese Lichtquelle so ein bisschen in diesen dunkleren Bereich rein, das ist ganz spannend.
Das kennt man aus der Episode 1, so beim Jedi-Rad, da haben sie das versucht, digital nachzubauen und sind gescheitert, aber das ist der Effekt, den du meinst.
Ja, wahrscheinlich. Da bin ich, komme ich gerade nicht genau dran erinnern, wie das beim Jedi-Rat ist. Aber das ist nett, einfach zum Rumspielen. Das ist auch nicht für jedes Bild und für jedes Motiv sonderlich sinnvoll, aber es gibt sicher Elemente und Motive, wo man vielleicht damit ganz gerne mal rumspielen möchte. Also es ist auf jeden Fall eine ganze Reihe an kleinen Sachen, die ich finde, sich lohnen, um mindestens mal auszuprobieren und rumzuspielen. Es ist auch kostenlos. Ich weiß nicht, was Fisco da langfristig für ein Geschäftsmodell dran geknüpft hat oder dran knüpfen möchte.
Nehmen die Geld für ihren Instagram-Service?
Ja, für die App selbst ist inzwischen eigentlich auch völlig auf eine Abo-App rausgelaufen, sodass du, um halt die Filter und alle Tools und alles freizuschalten, also die Haupt-App, abonnierst du eigentlich Fisco. Die hatten früher, ich weiß gar nicht, was der aktuelle Preis ist, die hatten mal auch einen sehr albernen, das hat dann im Jahr irgendwie ein paar Euro gekostet, aber...
Nee, es kostet 45 laut.
Ja, das haben sie dann, glaube ich, irgendwann mal deutlich angezogen, weil die natürlich irgendwo auch gemerkt haben, irgendwo muss Geld herkommen.
Ja.
Genau. Und die haben ja da wirklich ein ganzes Social Network, also ein ganzes eigenes Social Network reingeknallt, wo man sich ja auch mal ein bisschen gefragt hat, ist das halt der richtige Weg? Aber vielleicht hat es, ich weiß nicht, Also vielleicht hat es für die auch funktioniert. Vielleicht hat sich dann eine kleine Community von wirklich sehr fotografieinteressierten Leuten da gefunden. Das weiß ich nicht so recht, wie sich das entwickelt hat. Aber die Capture-Geschichte ist auf jeden Fall eine nette Zusatzsache, die man zumindest mal im Moment völlig kostenlos ausprobieren kann. Ich habe auch noch keine hier abonniere mal Fisco-Hinweise gesehen. Das ist einfach ein pures Ding bis jetzt. Ja, solange es so ist, kann man sowieso einfach mal ausprobieren, ohne da Schmerzen zu haben. Und ich finde es recht spannend. Also ich finde vor allem spannend, dass sich überhaupt wieder ein bisschen was tut bei den Kamera-Apps fürs iPhone, weil da ist eigentlich noch viel Luft und Apples Kamera-App ist halt so mächtig auf der einen Seite und natürlich durch die halt beim iPhone 16 so viel bessere fotografische Stile, die sind immer noch nicht frei für Dritt-Apps.
Nee, gar nicht.
Die sind komplett auf die Pipeline. Ja, die sind natürlich auch tief in der Hardware irgendwie verankert. Also das macht es natürlich wahrscheinlich kniffliger, aber es wäre schön,
wenn die EU wüsste.
Wenn das mal jemand der EU erzählen würde. Und das sind vielleicht schreibe ich mal eine Interoperabilitätsanfrage. kann man ja jetzt einfach einreichen bei Apple und dann müssen die sich drum kümmern und sagen, was da los ist.
Sie haben ja für iOS 26 in der Kamera-App auch so jetzt einen neuen Begrüßungsbildschirm reingehängt, der so sagt, hier Vorsicht, Kamera-App sieht jetzt anders aus, aber tut gar nicht weh.
Ist alles wie vorher, sieht nur anders aus.
Damit die Leute wahrscheinlich nicht völlig ausflippen und das Telefon wegwerfen, weil das, glaube ich, schon eine große Gefahr ist. So, vielleicht treibt auch Apple, also wahrscheinlich nicht, aber treibt Apple die Leute zu Third-Party-Kamera-Apps.
Ich glaube, weiß nicht. Aber also die haben ja diesen fantastischen Hinweis jetzt neu, dein Objektiv, deine Linse ist verschmutzt.
Ja, genau.
Und der ist, glaube ich, ernsthaft, der wirkt so lustig, aber der ist, glaube ich, ernsthaft wichtig für die meisten Leute. Also das, weil das kann so viele Fotos halt auch ruinieren und du putzt ja nicht die ganze Zeit. Und,
nicht nur du putzt dich die ganze Zeit, sondern Leute sind offensichtlich unfähig, hätte ich fast gesagt, zu erkennen, dass ihre Fotos völlig verschmiert sind, weil die verdammte Linse völlig verschmiert ist. Ich meine, das...
aber guck mal, mein Spezialfall ist zum Beispiel, ich wollte dieses Feature testen und ich konnte mich nicht dazu hin überringen lassen, meine Linse schmutzig zu machen. Ich habe es nicht über mich gebracht, da mit einem Daumen mal raufzupacken. Okay. Ich habe nie dieses Feature getestet. Das ist das andere Extrem.
Ja, man muss seine Werkzeuge sauber halten. Das habe ich von Basti gelernt.
Ja, definitiv.
Wirklich?
Okay, gut. Ja, dann linke ich mal diese Sachen in den Shownotes von der 962. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Aber heute nur halb zuschauen, weil...
Weil schwarz,
aber Alex Netz ist wieder gut. Das ist doch...
Es ist ein Erfolg auf ganzer Linie, diese Episode.
Lustig.
Ich werde gleich nach der Sendung werde ich das irgendwie auseinanderreißen und hoffentlich geht das dann auch noch.
Mhm.
Ja, das wäre blöd, wenn nicht. Aber das kriege ich alles hin. Dankeschön und bis bald. Auf Wiederhören.
Auf Wiedersehen.
Tschüss. Gute Nacht.